Hallo, ich heiße Barbara Huber und komme aus dem badischen Malterdingen und führe zusammen mit meinem Sohn Julian das Weingut Bernhard Huber. Wir bewirtschaften ca. 28 Hektar Rebfläche und davon sind ca. 60% Spätburgunder und knapp 30% Chardonnays. Unser Weingut haben mein Mann und ich im Jahre 1987 gegründet und wir durften Evangelos Pattas schon in den 90er Jahren als sehr engagierten Sommelier kennenlernen und habe ihn mit seiner charmanten Art und seiner Leidenschaft für Wein sehr schätzen gelernt. In seiner Zeit in Delis haben wir einige schöne Weinevents erleben dürfen und es gab auch tolle Weinreisen ins Burgund, die Evangelos perfekt organisiert hatte. Ich finde es auch toll, wie er sich um junge Menschen kümmert, die sich für Wein interessieren und er in seiner begeisterten Art viel Wissen darum nahebringt. Es hat mich auch sehr berührt, als ich zum Abschiedsfest von Evangelos vom Delis mit vielen anderen Wegbegleiter eingeladen wurde. Das Ganze war eine Überraschung für ihn, die sein Nachfolger Herr Lutz für ihn ausgedacht hatte. Es war so eine tolle Wertschätzung ihm gegenüber und Evangelos war kurze Zeit auch sprachlos, was sehr selten vorkommt. Auch privat haben wir eine sehr nahe Verbindung, auch wenn wir uns nicht oft sehen. Wir haben beide unsere Partner verloren und haben uns in dieser Zeit mit sehr wertvollen Gesprächen gegenseitig unterstützt. Ich habe ihn auch sehr bewundert, dass er sich eine Auszeit nach dem Delis genommen hat, um sich für circa 6 Wochen auf den Jakobsweg zu begeben, um für sich seinen neuen Weg danach zu finden. Nun kümmert er sich noch um sein Weingeschäft in Dettingen und um seine beiden tollen Kinder. Und ich freue mich auch sehr für ihn, dass er wieder eine neue Partnerin gefunden hat. Ich hoffe, dass er uns noch sehr lange als begeisternder Weinbotschafter erhalten bleibt und sich unsere Wege immer mal wieder kreuzen werden und wünsche ihm auf diesem Wege alles Liebe und alles Gute.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Und der Weinkellner, der Sommelier, den wir heute zu Gast haben, ist eines der absoluten Urgesteine der deutschen Sommelerie. Evangelos Pattas, geboren in Brüssel, Ausbildung zum Koch, mehrere Stationen in Stuttgart, fand er seine absolute Erfüllung im Restaurant Delis in Stuttgart, wo er die Position des Sommeliers seinerzeit von Frank Kemmer übernahm. Und so richtig aufmerksam wurde man auf Evangelos durch seine Auszeichnung zum Sommelier des Jahres 2007. Das ist ganz spannend, denn bis dahin hatte man das Gefühl, es gäbe ein Muster. Man hatte mal das Gefühl, dass wenn jemand einen bestimmten oder verschiedene Wettbewerbe in einer Kombination gewonnen hat, hatte er die Möglichkeit, als Sommelier des Jahres vom Gourmillio ausgelobt zu werden. Und Evangelos Pattas war meines Wissens einer der Ersten, der nur aufgrund seiner Qualifikation und seiner ganz besonderen eigenen Art zum Sommelier des Jahres des Gourmillio 2007 wurde. Und falls du ihn während seiner 10 Jahre im Restaurant Fessel in Stuttgart oder seiner 20 Jahre im Delis nicht erleben konntest, kannst du ihn heute erleben. Und ja, er ist genau so, wie du ihn heute erlebst. So voller Herz, so voller Leidenschaft, so voller Enthusiasmus, so voller Weinliebe. Mein ganz besonderer Tipp ist, lass dich drauf ein, auf diese Gedanken, auf die Gefühlswelt von Evangelos. Es ist absolut einzigartig und es ist so wundervoll, Menschen, Gäste, den Wein so zu sehen und so zu erleben. Und genau dann wirst du merken, es ist niemand wie Evangelos. Er ist einzigartig. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe, zu denen die Handelshäuser Consiovini, Segnitz, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehören, bedanken. Denn sie machen dieses Projekt möglich. Sie unterstützen uns wirtschaftlich und händisch und sind einfach an unserer Seite. Vielen lieben Dank dafür. Denn dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Evangelos Pattas!
Neun Uhr zeichnen wir auf. Beste Zeit für einen Rotwein, oder? Ja, ein bisschen früh für den Roten, eher für den Weißen zum Aufwachen, aber ja, aber wir sind auch Profis, gell, und wir können auch gerne Rotweine probieren. Ich meine, in den verschiedenen Weinmessen, wo wir gehen, sind natürlich auch teilweise auch die, manchmal ein Muss, auch schon um diese Zeit auch Wein zu probieren, obwohl ich sehr gerne lieber gegen 10, 11 anfange, spätestens 10, wie die Pro-Wein natürlich. Aber ja, also wir sind auch lange dabei und deshalb sind wir wohl in der Lage, auch um 9 einen Rotwein zu probieren und ihn auch irgendwie in eine Form zu beschreiben, ja.
10 Uhr sagt man ja, wäre die beste Zeit, wenn man schon präsent im Tag ist, aber noch nicht vom Tag so vereinnahmt, dass man die Weine eben nicht mehr nimmt oder dass die Geschmackspapieren zu belegt sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in der Tat stimmt. Also ich probiere Weine morgens eigentlich am liebsten. 9 Uhr ist ungewöhnlich und dann eben so ein, aber ich finde, es ist ein Freshmaker, den wir uns vorgenommen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den kurz vorgekostet, auf Kork natürlich auch getestet. Und ich hatte schon mal den ersten Eindruck gehabt, ja, mit einer sehr, sehr schönen Frische, eine tolle Saftigkeit am Gaumen. Und das ist genau die Art von Weinen, die auch um diese Uhrzeit lecker zu probieren sind. Also ich bin auch seit 6:30 schon auf, also ich habe mich schon praktisch auch geschmacklich entwickelt, Wasser getrunken. Also ich bin jetzt bereit, um einen Wein wahrzunehmen. Es ist auch natürlich auch wichtig, dass man eine gewisse Zeit, deshalb ist es immer sehr schwierig, wenn man auch der Abend davor richtig, ich würde sagen, ein bisschen übertrieben hat und dann am nächsten Tag dann noch fit sein muss, ist es ein bisschen schwierig. Deshalb gerade Weinmessen wie die Provine, wo es auch sehr früh losgeht und dann über den ganzen Tag ist es wichtig, dass man auch gerade morgens sehr viel vornimmt und da bin ich auch so wie du. Ich probiere sehr gerne morgens, sehr gut sogar und die ersten Eindrücke, die ich habe des Tages und kann ich da den Wein auch besser einschätzen. Ne?
Kennst du Umbrien? Also kennst du Lungarotti Umbrien? Also wir haben den 2022er Rubesco genau. Von Lungarotti im Glas aus Umbrien. Für mich, seitdem ich den kennengelernt habe, eine kontinuierliche, konstante Überraschung, der sehr viel Fundament zeigt und für mich schon sinnbildlich verkörpert, was Umbrien darstellt. Du hattest ihn schon mal im Glas oder ist für dich ein Erstkontakt?
Ich habe den jetzt im Glas und ja, Lungarotti, ich war schon dort sogar. Ich habe mal aber das war sicherlich Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, da waren wir im Urlaub mit meiner Frau und wir haben Lungarotti besucht und das hat mich schon damals San Rubesco auch mir sehr, sehr gefallen und man muss mal sagen, wenn man was von Umbrien hatte auf der Weinkarte damals, das war sicherlich auch Lungarotti und Antinori im San Severo della Sala später, Lungarotti sicherlich eine Pionier in Umbrien und deshalb Chapeau, was er macht und gerade auch preislich die Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich auch sehr spannend bei Lungarotti und auch muss man sehen, wo Umbrien liegt, Toskana, Lazio, alles in der Nähe, der Einfluss des Meeres, diese Kühle und dann die tolle Lage. Gerade für den Rubesco ein bisschen höher gelegen. Das sind natürlich wunderschöne ja, Grundvoraussetzungen, um Weine, die richtig auch Druck haben, Frische haben und auch Frucht haben. Und Sangiovese findet sich auch hier sie auch gut wieder, finde ich auch durch seine Art. Also Lungarotti schätze ich sehr. Ja.
Das ist für mich eine Art von Wein, die richtig Charakterstruktur hat. Also ich mag diese Gerbigkeit am Gaumen, ich mag die animierende Charakteristik, aber eben auch zugleich das Erfüllende, wo man sagt, Sangiovese wird so eigen interpretiert, dass man das Gefühl hat, er kann nicht irgendwie aus dem Norden kommen, aus der Toskana kommen, aus irgendeiner anderen Region kommen, es ist irgendwas ganz Eigenes. Die wenigsten haben Umbrien irgendwie auf dem Schirm. Vielleicht, weil es nicht unbedingt eines der größten Gebiete ist mit 13.000 Hektar, vielleicht auch, weil es eigentlich erst angefangen hat, in diesem internationalen Segment inmitten der 60er Jahre eine Präsenz zu bekommen. Und da ist Lungarotti schon in gewisser Weise mitverantwortlich, die ja dafür gesorgt haben, dass Torgiano überhaupt erst die DOC wurde, 68. Ja. Und die eben auch den Tourismus mehr oder weniger in diese Region geholt haben, mit unter anderem ein Olivenmuseum, Weinmuseum und somit zum auch Vinophilenzentrum oder zum Genusszentrum eigentlich dieser Weinbauregion wurden. Und damit eben auch demonstrierten, wie stark das einhergeht. Also Kultur, Tourismus, Wein, das intensiv zu leben. Also dass nur ein toller Wein manchmal nicht ausreicht.
Nee, und wie schon sagte, Lungarotti ist ein Pionier und hat unglaubliche Arbeit geleistet, Vorarbeit geleistet, und er tut es immer noch. Hat auch animiert, auch andere Winzer wie Antinori dort zu investieren und auch, auch da schöne Weine zu machen. Und kleine Winzer, das kommt, Umbrien kommt, aber tatsächlich ist es so eine Region, dass man nicht praktisch auf dem Schirm hat. Und deshalb finde ich es auch toll, dass du solche Weine auch immer zur Verkostung schickst, ja? Dass wir darüber reden und vielleicht den einen und den anderen wieder bewegt, ja, okay, gut, ja, da probier's mal aus, ja? Und die haben darüber geredet, es gefällt mir, es macht das Ganze sehr spannend und die Art und Weise. Und wenn ich jetzt den Wein probiere, ja, ich finde eine unglaubliche Saftigkeit, ja, hat ein bisschen was von Veilchen, finde ich, von Kirschen, von ja, ein bisschen Blutorange. Es die Tannine sind präsent, ja, aber nicht astringierend, die sind gut eingebunden. Das ist unglaublich saftig, ja. Das sind die besten Lagen, soweit ich weiß, für den Robesco aus dem 62er Jahr, deshalb heißt er wohl so. Und das ist ein Wein, der mich Spaß macht. Ich werde ihn nicht so platzieren als eine ganz große Italiener, das wäre gelogen. Aber ich glaube, er kostet auch um die 19 Euro oder weniger, oder für die Gastronomie vielleicht sogar weniger. Endverbraucher gegen 19 Euro. Und ich glaube, das ist eine tolle Bargain, finde ich, um italienische Weine aus Umbrien zu genießen. Also auch in Verbindung von Speisen, mit Speisen würde ich sagen, eine gebratene Kalbsleber, venezianische Art, also mit Zwiebel, wunderschön, wird dazu gut passen. Und ein gutes Pasta-Gericht mit schönen Tomaten, ein bisschen Kapern, ein bisschen Tomaten drin, Basilikum, das wird immer auch eine gute Pairing werden. Das ist für mich eine tolle Gelegenheit, um diese Preiskategorie Weine für den Ausschank, ja? Gerade in Betriebe, die Weine mit Niveau suchen, solche Weine angeboten zu bekommen. Der Ausbau im Holz war hier sehr gekonnt, also man spürt keine zu große oder übertriebene Ausbau im Holz. Es alles basiert auf die Frucht, diese kirschige Note, diese Bittermandelkomponente, diese Saftigkeit, feine Tannine. Er hat Druck am Gaumen, er macht Spaß, er hat einen wunderschönen Trinkfluss, glaube ich, und er macht auch Spaß auf dem zweiten Glas.
Ist das bei dir immer der Fall, dass du automatisch die Speisekomponente parallel mitlaufen lässt, wenn du einen Wein probierst? Oder bist du in erster Linie derjenige, der den Wein versucht zu katalogisieren, zu kategorisieren, zu bewerten, einzuordnen, zu memorieren? Wie probierst du Weine? Weil es war jetzt schon sehr, sehr überraschend, dass du ganz konkret verschiedene Gerichte gleich tituliert hast und die schon eigentlich schmackhaft beschrieben hast.
Ja, weißt du, Wein hat auch eine Sprache, eine gewisse Poesie, und es ist so bei mir, irgendwie in einer Form habe ich immer den Eindruck, gleich mit Speisen zu verbinden, den Wein mir vorzustellen, wie er sich, ich würde sagen, kombinieren könnte. Das ist irgendwie eine Gedanke, die mir sofort im Sinn kommt. Aber ich nehme natürlich auch sehr gerne den Wein erstmal wahr. Ich versuche den, ich glaube, es ist nicht möglich, eine Wein- und Speisenkombination Pairing zu ersetzen, wenn man erstmal den Wein, den Ausdruck, der Sinn, der dahinter steckt. Ich glaube, jeder Winzer, wenn er einen Wein macht, hat ja was vor Augen, weiß, wie er den ausbauen möchte, welches Ideal für diesen Wein hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich miteinander auseinandersetzt, glaube ich. Wenn man diesen Wein probiert, man merkt, okay, das ist eine solide Geschichte. Das ist, aber ihr seht es auch im Mittelsegment, auch von der Qualität her. Ein Segment, der mir auch sehr wichtig ist, weil wenn man tolle Weine für die Gastronomie um die 12, 14, 16 Euro kaufen kann und die richtig Spaß machen. Das sind wichtige Faktoren, um wirtschaftlich zu bestehen. Ich glaube, man kann nicht nur Weine, die über 100 Euro kosten, im Einkauf einfach servieren. Man braucht solche Weine, die viel Spaß machen, Mittelpreissegment. Und dann ich beschreibe immer meine Weine sehr stark vorher. Ich nehme mir viel Zeit, ich schreibe alles auf. Ich schreibe alles auf und ich benote auch meine Weine. Wenn ich du mich fragst, ja, wie viele Punkte wirst du jetzt diese Wein geben? Ich würde sagen, also zwischen 15 und 16 Punkte auf 20 würde ich ihm geben. Ja, und das ist eine gute Note für einen Wein, der für den Endverbrauch 19 Euro kostet. Ja, und das ist mir sehr wichtig, weil ich finde mich auch wieder, gerade wenn ich dann meine Notizen danach nachlese, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, und dann schaue ich danach, wie ich ihm den Wein beschrieben habe, wie ich ihn benotet habe. Wir probieren so viele Weine und so viele tolle Weine, so viel auch gute Weine. Und ich glaube, es ist sehr wichtig. Ich kann es nur für mich reden, dass ich alle Weine aufschreibe und dann mich die Zeit widme. Das hat auch der Winzer verdient, das hat der Wein auch verdient. Auch wenn es nicht so toll ist, aber trotzdem tue ich mich die Zeit nehmen und dann automatisch auch den Wein auch so beschreibe, dass ich mich dann eine Ausweg Richtung Wein- und Speisharmonie gehe, weil ich das auch liebe, Weine mit Essen zu genießen und weil ich auch liebe diese Verbindung, diese Perfektion in Verbindung mit Essen und Wein. Und es hat mir natürlich auch im Deli sehr geholfen. Es hat auch vielleicht damit zu tun, dass ich auch in meiner Schulzeit, in meiner Lehre auch, bin auch als Koch ausgebildet. Und somit kann ich auch viele Dinge auch im Kopf auch irgendwie kreieren oder mich vorstellen, ja.
Bist du in erster Linie Nasen- oder Mundtrinker? Also man muss natürlich beides bewerten, aber ist für dich das Reizvolle, Faszinierende, das Spannende eher die Aromatik eines Weins, wie er sich entwickelt, wie man ihn da beschreiben kann? Oder ist es die Gustatorik, welche Struktur, welche Charakteristik, welche Tiefe, welche animierende Entwicklungsfähigkeiten Wein hat? Wo siehst du da deine eigene Präferenz?
Wenn ich einen Wein betrachte, ich betrachte erstmal den Wein klar und auf die Farbe und die Art, wie er sich da präsentiert im Glas, lass mich wenig beeinflussen. Und trotzdem habe ich erstmal einen Grundsatz, eine erste Meinung. Aber ich lasse mich gerne erstmal in der Nase auch überzeugen, weil ich glaube, einen guten Wein muss auch in der Nase auch präsent sein. Nun ist es auch so, man muss auch an sich auch ein bisschen mit dem Wein vorher auseinandersetzen. Wenn ich einen 23er hätte im Glas, dass er in der Nase sich nicht so entwickelt, das ist für mich dann eine klare Anzeichen. Also ich erwarte, wenn ich die Flasche anschaue, dass die Aromatik da ist. Und wenn die fehlt, dann frage ich mich auch, warum. Und dann schaue ich mich aufs Etikett und dann merke ich, okay, gut, der Wein ist zu jung, hat sich noch nicht aromatisch entwickelt und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, sehr gerne, ich rieche Weine, die mich in der Nase sehr gut gefallen. Natürlich auch hervorrufen eine gewisse Erwartung am Gaumen. Ne? Also das ist ganz klar. Wie oft reden wir dann über Menschen in der Nase super am Gaumen, eher flach, eher ausdruckslos oder nicht die Qualität hervorbringen, dass man in der Nase schon riechen konnte. Das ist auch da danach für mich auch wichtig, dass der Wein, nachdem ihn in der Nase wahrgenommen hat, auch von der Aromen beschrieben haben, dass ich den Wein wiederfinde, den ich erhofft habe im Glas. Und das ist auch da, tue mich auch sehr viel Zeit nehmen und auch seine Komplexität. Ich habe hier mit diesem Wein zum Beispiel einen Wein vor Augen, die für mich so ein Wein, der Spaß machen soll. Ja, ein Wein, der auch mal abends vor dem Fernseher oder beim Musik hören einfach gut trinken kann, wenn man da keinen Wein, der 100 Euro gekostet, aufmachen zu möchte und trotzdem ein Glas Wein möchte. Das ist ein Wein, der begleitet den Abend schön und auch Gespräche schön und lässt sich auch gut verbinden mit Speisen. Also beiden sind mir sehr wichtig. Eine schöne Nase ist natürlich, aber am Gaumen soll auch der Wein darstellen, was man die Erwartungen entspricht. Und dann kann man auch sich überraschen lassen. Ne? Also ich habe auch Weine probiert, die in der Nase vielleicht nicht so ansprechend waren und am Gaumen sich komplett geöffnet haben. Da bin ich offen genug, um zu sehen, dass ich mir da vielleicht durch eine mangelhafte, ja, positive Erfahrung in der Nase am Gaumen dann auf einmal mir besser gefällt wie in der Nase. Das ist auch manchmal auch oft so oder umgekehrt.
Teilst du meine Meinung, dass es Menschen gibt, die eher riechen und Menschen, die eher schmecken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Nun, man muss sich vorstellen, ja, also wenn man am Gast ist und den Wein einschenkt und der Gast es wahrnimmt und sagt, er riecht aber komisch, ich komme gar nicht klar mit dem Geruch, am Gaumen ist es zwar gut, aber in der Nase. Das ist natürlich auch für Gäste auch teilweise auch schwierig, Weine, die in der Nase nicht so schön sind, nicht so offen sind, nicht so klar definierbar sind, auch genüsslich den zu wahrzunehmen. Aber ja, ich teile deine Meinung, dass ich ertappe mich auch immer wieder, auch selber, wenn ich da zu viel Gewichtung in der Nase stelle und dann vielleicht am Gaumen dann mich überraschen lasse, da bin ich auch deiner Meinung, dass es gibt Verkoster, die sich eher an den Geschmack orientieren. Okay, riecht zwar nicht so gut, aber geschmacklich kann ich dann wunderbar auch mit solchen Gerichten mit Trüffel gehen. Also wenn ich einen sehr gereiften natürlich Wein habe, so wie wir hatten auch im Delis, also Bordeaux aus den 70er Jahren, ne, 75, 78, 79, das sind natürlich auch Weine, die in der Nase genau gezehrt sind. Ja? Also die haben eine Entwicklung in der Nase, die auch nicht jeder kennt. Also wer probiert schon heutzutage noch 75, 76, 78 oder 79? Und das sind natürlich auch Weine, die in der Nase sehr anspruchsvoll sind, aber auch am Gaumen dann auch sehr, sehr spannend, auch tertiäre Aromen, die sich wunderbar entwickelt haben. Und dann in Verbindung mit Speisen, gerade mit schwarzer Trüffel oder sehr lecker sind. Ne? Also deshalb ist es, ich verstehe, dass viele Sommeliers auch eher sich den Geschmack zum Bruch nehmen und dann eher viel mehr Gewichtung auch am Geschmack haben. Ja? Und dann die Gäste vielleicht auch vorab. Ja, er riecht zwar nicht so gut, aber sie werden sehen am Gaumen, wenn sie den richtig draufkauen. Sie werden sehen, seine Entwicklung. Und dann kann man auch den Gast dann auch begleiten dann und dann auch immer ein bisschen so eine Hilfestellung stellen. Es gibt Sommeliers, die natürlich auch viel mehr Gewichtung in der Nase stellen, aber ich nehme beide als sehr wichtig wahr.
Dazu gehört aber auch viel Erfahrung, das für sich selber einordnen zu können. Du bist ja mehr oder weniger einer der alten Hasen. Ich hoffe, das ist nicht zu despektierlich gemeint, wenn ich das, oder ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, wenn ich das so sagen möchte, sondern eher anerkennt. Wenn du jetzt deine letzten, sagen wir, 30, 40 Jahre, die du ja schon in dem Beruf bist, rückblickst, was waren für dich so die prägenden Dinge? Was waren Sachen, die du unglaublich gewertschätzt hast und Sachen, die du vielleicht eher kritisch betrachtest oder die du vielleicht irgendwie anders gemacht hättest. Klar, das Positive, wahrscheinlich das Delis, verschiedene Stationen, deine Auszeichnung als Sommelier des Jahres. Da hast du ja wirklich sehr viele tolle Sachen mitgenommen, aber ja, was war für dich positiv, was war negativ? Was würdest du vielleicht anders machen?
Negativ würde ich sagen, die jungen Jahre in der Gastronomie, die leider, wo man in der Sommelerie ganz allein unterwegs war. Das war für mich die Zeit, wo wenig Zusammenhalt war in den verschiedenen, ja, im Team. Damals war der Oberkellner und dann, man musste praktisch ihm sitzen oder einen Termin haben, mit ihm reden zu dürfen als Kommi und solche Sachen. Die haben natürlich auch mit dort auch sehr geprägt im negativen Sinn, weil der Sommelier war immer für sich selbst unterwegs und ungerne auch kommuniziert hatte. Und das waren ganz komische Zeiten, wo ich gesagt habe, wenn ich irgendwann auch was zu sagen hätte, da würde ich das ändern. Ich würde junge Leute ganz anderes ranbringen. Und das war auch mein größter Wunsch, auch immer das schaffen zu können. Und nachdem ich 2002 Vizepräsident Sommelier in Deutschland wurde, mit alten Hasen wie Markus Del Monego, Christina Fischer, Christine Ballet, Christian Frenz und Fritz Keller, die im Vorstand waren, das war unsere Gedanken, wie können wir dann die jungen Sommelier, die Berufssommelier noch attraktiver machen. Und das hat sich Gott sei Dank entwickelt. Das ist die negative Zeit, dass meine Jugend...
Deine Jugend waren so ungefähr die 80er, Anfang der 90er Jahre, als du angefangen hast, dich mit dem Beruf auseinanderzusetzen, langsam zu beschäftigen. Du bist, ich glaube, das darf ich verraten, Jahrgang 62.
Genau.
Also du hast eine Zeit mitbekommen, die... Also viele nur aus Geschichten kennen, hast auch, das finde ich so interessant, du bist ja in Brüssel geboren.
Ja.
Und deine Eltern kommen aus Rhodos, also ja, griechischen Ursprungs sozusagen. Und hast ja, du hast es gerade schon anklingen lassen, eine Kochausbildung anfänglich gemacht und bist dann aber in den Service gewechselt.
Ja, es war sehr schön. Ich bin in eine tolle Hotelfachschule gegangen, Sergei Piat in Brüssel. Und gab es die Möglichkeit auch in diese 7 Jahren, wo ich dort war, also man konnte praktisch bis zum Abitur folgen. Also das ist was ganz Spezielles in Belgien, diese Art von Schulen. Also ich konnte auch praktisch auch jahrelang beides ausprobieren. Das hat mir auch natürlich sehr geholfen. Warum ich jetzt für den Service gewechselt habe, weil ich auch die Küche so sehr liebe. Ich liebe Kochen. Ich könnte den ganzen Tag am Herd stehen. Und Kochen habe ich mich dann entschieden, nicht zu machen, weil ich wollte nicht derjenige sein, der später sagt, okay, wenn ich nach Hause komme, ich habe keinen Bock mehr, eine Pfanne in die Hand zu nehmen. Ich will nicht kochen für dich, bitte lass uns essen gehen oder das und jenes. Ich habe die Küche zu sehr geschätzt und ich liebe die Küche zu sehr. Ich wollte es nicht zum Last werden lassen. Im Gegenteil habe ich eher dann als Tool dann erkannt. Ja, da kannst du Küche, Kenntnisse, deine Küchenausbildung als Mittel zum Zweck nehmen. Und deshalb dachte ich, dann gehe im Service, obwohl ich in meiner Jugend auch sehr schüchtern war. Ich war auch sehr, sehr zurückhaltend. Das habe ich alles gelernt. Als ich in London war, im Intercontinental Department, da habe ich die Möglichkeit gehabt, mit der Sommelerie mich auseinanderzusetzen. Ich kam dort als Demi-Chef de Rang, ganz klassisch für den Service. Und dann es wurde gesucht, erstmal ein Sommelier, weil wir hatten noch keinen Sommelier. Dann hat sich ein Franzose gemeldet für den Job und dann wurde gefragt, ob jemand ein Kommissommelier sein möchte. Und dann habe ich meine Hand gehoben und dann dachte ich, ja, das wäre doch die Möglichkeit. Ja, das war so. Wir saßen an einem Tisch, alle 22 der Mannschaft, der Brigade und auf einmal wurde entschieden vor der Leitung, dass wir einen Kommissommelier brauchen, weil wir auch gerne einen Stern gehabt hätten und es gehört halt dazu, einen Sommelier zu haben. Und dann habe ich, ich springe in dem Zug und dann lass mich überraschen. Alain war, der Sommelier, war eine sehr offene Person. Er hat mich dann auch gut begleitet. Und das war meine Anfänge mit Wein und auch die Möglichkeit. Ich habe dort in 84 begonnen. Man kann sich vorstellen, welche Jahrgänge in den 80er Jahren tatsächlich gekommen sind und danach in den 90er. Aber in den 80er Jahren war natürlich 82, 83, 85 auch sehr spannend. Und dann konnten wir auch diese, und die Jahrgänge davor natürlich, weil wir hatten auch einen Weinkeller, die auch großartig war, aber klassisch für England mit viel Bordeaux und viel Burgunder. Und da konnten wir großartige, also die 79er, 76, 75, so groß waren, auch jugendlich waren, großartige Weine probieren. Und dann ging es bis die 60er Jahre natürlich mit 61 oder sogar bis 59 zurück.
Es war damals aber schon so, dass der Sommelier-Posten, wie du es gerade erwähnt hast, komplett autark und wahnsinnig separiert war. Und man kaum mit den anderen im Service-Team kommuniziert haben, was ja jetzt mittlerweile, und da seid ihr ja schon mitverantwortlich, also zum einen aus eurer Generation, als eben auch in deinem Schaffen in der Sommelier-Union, dass man liberaler wird, dass man offener wird, dass man auch die anderen Service-Leute versucht zu schulen, zu begleiten, mit denen zusammenarbeitet, dass man nicht der heilige Glasgeist ist oder der heilige Flaschengeist, sondern man eben auch mit aktiv am Service teilnimmt und sich am Tisch anders engagiert, als nur um den Wein oder maximal das Wasser oder die Spirituosen kümmert. Also da hat sich, glaube ich, viel getan und ich glaube, damit ist man dann auch mehr ein Teil vom Team geworden. Aber damals war das ganz anders, oder? In den 80er Jahren, da habt ihr ja kaum miteinander geredet, also untereinander.
Ja, es war leider so, ja, du hast vollkommen recht. Wir standen da ziemlich allein auf unserem Posten. Vielleicht haben wir das auch so gewollt. Es war auch allgemein eine ganz komische, wenn ich heute die Brigade sehe, da geht mein Herz auf, wie alles zusammengreift. Ja, aber das war längst nicht so. Das war auch diese ewige lästige Kampf zwischen Küche und Service. Es war innerhalb der Mannschaft, in der Brigade auch zwischen Commis und Chef de Rang, so nach dem Motto, man war weit weg oder von Captain oder von Oberkellner sowieso. Bevor du den Oberkellner angesprochen hast, musst du erstmal mit deinem Chef de Rang. So, es gab so eine Hierarchie, die damals, muss man sagen, auch unterstrichen wurde, auch gepflegt wurde, ja, also mein Respekt ist alles und dann schaust du, wie ein bisschen, ja, dich zurechtfindest, sagst du ein bisschen, weil man war ziemlich allein, ja, und das war für mich gerade, weil ich ja sehr emotional bin, auch, es hat mich gefehlt, es hat mir ein bisschen die Liebe zueinander gefehlt, diese Zusammenarbeit miteinander, und umso mehr freue ich mich, dass es heute komplett anders ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Küchenservice endlich funktioniert, würde ich sagen. Dass es einmal miteinander, dass miteinander ausgeht, dass man miteinander Weinreise macht. Und deshalb war unsere Arbeit in der Sommelier-Union gerade das so wichtig, ja. Also, dass man die jungen Leute auch mit diesem Geist, ja, auf den Weg schickt und dann, dass Gastronomie eigentlich nur funktionieren kann, eine einfache Gastronomie auch, aber die Sterngastronomie sowieso, dass nur gut funktionieren kann, wenn man miteinander arbeitet, wenn man alle zusammen funktionieren. Ja, das ist mir sehr wichtig.
Warum versteht niemand Silvana? Ich verstehe es nicht. Vielleicht versteht niemand Silvana, weil er keine Pose hat. Er spricht leise, ohne das Bedürfnis, Eindruck zu machen. Er verlangt vom Weintrinker, sich auf Nuancen einzulassen, die sich erst nach und nach zeigen und das in der heutigen Zeit in einer Welt, die Lautstärke mit Charakter verwechselt. Wirkt seine Zurückhaltung eher wie ein Rätsel. Silvana ist kein Wein, der sich selber erklärt. Er möchte, er lebt, nicht entschlüsselt werden. Und wer sich die Zeit nimmt, wer ihn wirklich hört, merkt, dass seine Schönheit gerade in dieser Weigerung liegt. In der Weigerung,
verstanden zu werden. Und wenn man Silvaner erleben, wenn man ihn verstehen möchte, dann mit einem 2024er Silvaner Rüdelseher trocken von einem der absoluten Ausnahmeproduzenten für Silvaner aus dem Hause Weltner. Du kennst das. Manche Weine führen ihren Nachnamen im Etikett. Andere tragen ihre Herkunft in der Stimme. Der Rödelseher Silvaner Trocken 2024 von Weltner macht beides. Schon beim ersten Ansetzen klingt er wie jemand, der sich mit Keuper aufgewärmt hat. Bevor er die Bühne betritt, nicht laut, nicht leise, sondern genau mit der Gelassenheit, die entsteht, wenn man weiß, wo man herkommt und warum man da bleiben will. Und komm, wir beide schauen ihm heute beim Sprechen zu. Woher kommt diese Ruhe, diese messerscharfe Gelassenheit? Was tut das Weingut dafür? Und was lässt es bewusst bleiben? Das Weingut Weltner sitzt in Rödelsee, im Westen des Steigerwalds. Gesunde Böden mit vitalen Reben sind die Grundlage unseres Tuns. Im Fokus steht bei uns ganz klar Silvaner mit 60% Anbaufläche. So Paul Weltner. Er setzt auf Handarbeit, auf Herkunft vor Lautstärke und auf eine Rebsorte, die hier so selbstverständlich ist wie der Boxbeutel in der Speisekammer. Paul Weltner führt den Familienbetrieb, VDP-Mitglied seit 1993 in vierter Generation. Der Verband fasst die Weltner-DNA in einem Satz. Der Ausbau im Keller darf nicht den Kern der Herkunft verwischen. Das ist nicht Purismus aus Prinzip, sondern eine ganz klare Arbeitsregel. Was der Boden sagt, darf der Keller nicht übertönen. 9,3 Hektar, 60% Silvaner, Keuper mit Schilfsandstein, Dolomit und tonigen Mergel. Das sind nicht nur Eckdaten, das ist die Klangfarbe, die später im Glas liegt. Rödelsee ist eines der klassischen Silvaner Dörfer Frankens. Und Weltner gilt als ältestes Weingut am Ort. Und doch ist die heutige Handschrift gleichwohl unerhört frisch. Naturnaher Anbau, sensible Laubarbeit, präzise Lese und im Keller ein leiser Ton. Und dann der Silvaner. Kein Logo, sondern Programm. Silvaner ist eine uralte Kreuzung aus Traminer und österreichisch Weiß. Erstmals 1659 in Franken erwähnt. Und doch wirkt er bis heute wie ein Geheimnis. Er spiegelt wie kaum eine andere Rebsorte sein Terroir. So unverstellt, so authentisch wieder. Kalkige Böden geben ihm tiefe Muschelkalk, Eleganz, Keuper, Ruhe. Historisch war er der Wein der Gärtner, der Arbeiter, der Stillen. Und genau darin liegt seine Würde. Silvaner fordert keinen Applaus. Er lädt zum Zuhören ein. Wer ihn versteht, erkennt, dass Zurückhaltung manchmal die höchste Form von Ausdruck ist. Und das größte Problem bei Silvaner ist, dass er keine Fehler verzeiht. Nahezu jeden Weinbergs, jeden Kellerfehler schmeckt man ihn an. Und dank der akribischen Arbeit von Paul Weltner gibt es eben Weine wie den Rödelseer Ortswein. Er selber sieht den Wein nicht als Lagenmonolog, sondern als klingende Summe der besten Rödelseer Parzellen. Keuper in Variation. Gipskeufer als Leitmotiv. Blasensandstein Dolomit. Südwestliche bis westliche Exposition. Schutz durch Schwalenberg, Waldsaum in einer Höhenlage von ca. 350 Meter. Abgeschirmte warme Nischen, lange Ausreife ohne Überhitzung. Einzigartig für diese Rebsorte. Und das Jahr 24. Ausreichend Niederschläge im Vegetationsverlauf, stabile Reife, optimistische Ernteprognosen. Trotz der zum Teil heftigen, wir erinnern uns, Frühjahrsfrostschäden, waren die Aussichten gut. Und es konnten Weine entstehen wie der 2024er Rödelseer Silvaner. Es gibt ein Weltnerbild, das finde ich hängen bleibt. Der VDP Ortswein ist wie ein sehr, sehr guter Punkrock-Song. Er packt dich nicht, weil er laut ist, sondern weil er bleibt. Der Lagen-Silvaner ist dann eher wie ein Jazzstück. Feiner, leiser, verspielter. Und ich finde, das ist mehr als eine Metapher. Es ist die Betriebsanweisung für das, was ein Ortswein kann. Er spielt das Thema so klar, dass du die Improvisation später verstehst. Heute ist der Rödelseer 2024er das Thema. Morgen darf die hohe Leit isolieren. Wer beides hört, erkennt, das ist ein Haus, das seine Partitur kennt. Vielen Dank für diese großartigen Silvaner, dem Weingut Weltner und auch dem deutschen Repräsentanten, dem Handelshaus Segnitz.
man hat mittlerweile realisiert in den letzten 10, 15 Jahren, dass in Gastronomie eine gewisse Herzlichkeit gelebt werden sollte, weil das ja das ist, warum die Gäste dann oftmals in ein Restaurant gehen, um diese Herzlichkeit zu spüren. Und die kann ich, wenn ich gerade Streit mit irgendeinem Koch oder mit irgendeinem Kollegen hatte, vielleicht nicht irgendwie so aktiv leben, diese Herzlichkeit, sondern dann gehe ich eher missmutig an den Tisch durchs Restaurant. Also neben dessen, dass es eine Personalknappheit gibt und deswegen alle irgendwie ein bisschen mehr mit anfassen müssen und eben auch übergreifend anfassen müssen, ist es, glaube ich, eben auch dieses Bewusstsein um Gast geben. Also warum und wie man eigentlich Gast gibt, warum sich das so entwickelt hat. Und dafür habt ihr Anfang der 2000er die Türen geöffnet. Also das ist so ein Punkt, wo du sagst, juhu, das haben wir geschafft. Und toll, dass sich das geändert hat. Gibt es andere Sachen, wo du sagst, es wäre schön, wenn sich das entweder ändern würde oder wenn man sich dessen erstmal bewusst wird?
Ja, also ich würde sagen, man könnte auch hier auch immer alles besser machen. Man könnte auch in die Richtung, wir haben, ich meine, der Gedanke Austausch gefordert. Wir haben den Sommelier College praktisch kreiert, praktisch auf den Weg gebracht. Wir haben die Wichtigkeit des Sommelier und seiner Berufung dargestellt. Was ist wirklich ein Sommelier? Was soll er können oder nicht können? Das sind die Dinge, die natürlich auch sehr wichtig waren. Aber es gibt, ich glaube, ein Sommelier soll er auch, und das ist vielleicht, was ich immer noch auch unbedingt als junger Sommelier auch auf dem Weg bleiben soll, bleibt neugierig, sucht danach, versucht auch euch nicht zu fokussieren auf nur bestimmte Anbaugebiete, sondern versuchen auch immer ein Herz für alles zu haben, dass man auch diese Welt ist so groß, ist seine Vielschichtigkeit, die Anbaugebiete, die Regionen, die klimatische Bedingungen sind so unterschiedlich und es gibt so viele Weine auf dieser Welt und deshalb, dass ich, was ich vielleicht auch ja auf dem Weg sagen möchte, dass man dann auf jeden Fall diese Neugierigkeit nicht verliert, dass man füreinander da ist und auch den anderen bewegt. Und dann, ich finde es gut, dass man endlich verstanden wurde, dass nur diesem Weg, also der Zusammenhalt, dass Herzlichkeit im Service gepflegt werden wird, weil das spürt doch der Gast, ne? Wenn er in ein Restaurant geht, ob Spannung im Service ist, ob nicht alles auf Stationen festgefahren ist, also nach dem Motto, ja, es ist nicht meine Station, ne? Aber die Servietten da vorne liegt seit drei Minuten auf dem Boden, ich habe es gesehen, ich habe es nicht aufgehoben. Ne? Das sind die Dinge, die natürlich auch beim Gast wahrgenommen wird und die und merken, dass es hier funktioniert. Wenn man in ein Hotel wie Barreis geht und merkt, von der Rezeption bis im Restaurant, alle sich mit dem Gast beschäftigen und dann spätestens einen halben Tag weiß so ungefähr jeder einen Namen bereits als Gast. Ich finde es großartig, wie da Gastronomie betrieben wird, aber auch in kleineren Restaurants, wo man das auch wahrgenommen. Weil Gastronomie, die Zukunft wird die Gastronomie sich da auch dran messen, glaub mir. Es geht nicht mehr jetzt um Geld oder Freizeit, es geht auch darum, wie ich mich dann weiterentwickeln kann, welche Liebe ich empfangen kann, welche Aufmerksamkeit ich bekommen kann, wie man mich auch in die Arme nimmt. Und ich glaube, da sollen wir auch schauen, dass es dabei bleibt und sich sogar noch bessert.
Ja. Aber vielleicht zurück zur Ursprungsfrage. Was würdest du ändern?
Noch mehr Zusammenhalt, noch mehr Weinreis miteinander, noch mehr Zeit, unter anderem, und deshalb habe ich auch diese Weinreisen, die ich seit vielen Jahren mache, auch der Ursprung meiner Gedanke für diese Weinreise war gerade das voneinander lernen, ja? Die Kommunikation unter den Sommelier zu stärken, auch hier verschiedene Meinungen, ein bisschen wie deinem Podcast, ja? Also ein bisschen mal hören, was der andere zu diesem Thema sagt und wie er das wahrnimmt und wie ich das wahrnehme. Einfach mal diese Verbindung auf. Ich würde auch versuchen, noch mehr Zusammenhalt zu schaffen, und auch dass wir dann noch mehr schmelzen zueinander. Und ich glaube, durch die Sommelier-Schulen, die entstanden sind, gibt es endlich mal die Möglichkeit, auch also geprüft zu werden und auch eine Abschluss zu haben. Das war sehr wichtig, dass man auch anerkannt wird, dass es eine Profession mittlerweile gibt. Der IHK geprüfte Sommelier war sehr wichtig.
Ist es wichtig, dass man einen Abschluss hat? Also es gibt ja sehr viele Kollegen, die keinen Abschluss haben und trotzdem recht erfolgreich sind. Aber du findest es wichtig, dass man IHK geprüft ist oder irgendeine Art der Zertifizierung hat?
Das wollte ich nicht unbedingt unterstreichen. Also wenn ich denke, Sommeliers wie Markus de Mollego, Paula Bosch oder Jürgen Fendt, Nathalie Lump, Petro Sanfos, Alfred Furcht, Frank Hemmer, Ben Kreis, wir haben alle, es gab keinen Abschluss und die sind alle so groß geworden. Aber ist es schön, durch diese Abschlüsse haben wir es auch geschaffen, dass Sommelier nicht nur ein Teil, sondern eine Profession geworden ist, dass man das im Mittelpunkt gestellt hat. Ob das wichtig ist, dass ich ein guter Gastgeber bin und ein gutes Sommelier bin, da sind wir beide d'accord. Es ist nicht wichtig, auf keinen Fall. Ja. Es gibt genügend IHK-geprüfte Sommeliers, die leider für mich nicht diese Ausschaltung, die sie mir wünschen, einfach haben. Und andere, die gar keine, so wie ich und viele andere, die eben, oder wie Ralf Frenzel, Christina Fischer, Leute, die ihre Zeit geprägt haben in der Ente oder in Köln einfach Gastlichkeit gelebt haben. Ja? Und dann das hat gezeigt, dass es ein Abschluss nicht so wichtig ist. Aber mit dem Abschluss ist natürlich in Deutschland jetzt die Möglichkeit, dass man was in der Hand hat, dass man weiß, man wurde auch dorthin gebracht. Dann bekommt das Sommelier auch eine Wahrnehmung als Abschluss. Das war wichtig. Aber alles andere bin ich bei dir. Erfahrung, Weiterentwicklung, diese Hunger, diese Lernenwunsch, diese Neugierigkeit sind viel wichtiger.
Du warst ja über 30 Jahre in der Gastronomie, aktiv in der Gastronomie, als Sommelier tätig, bist damit aber einer der wenigen, die diese lange Strecke hingelegt haben. Was glaubst du, woran liegt das, dass viele Kollegen, nachdem sie vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre in ihrem Beruf sehr erfolgreich wurden, teilweise sehr viel Anerkennung erfahren haben, mit einmal dann doch den Beruf wechseln?
Ja, das bedauere ich sehr natürlich, weil wir verlieren en masse Top-Sommeliers, die Weinhändler werden, weil wir vielleicht in der Gastronomie verpasst haben, auch die Attraktivität, die zwar da war, auszubauen. Weißt du, teilweise haben wir nur am Wochenende gearbeitet, wir haben keine Familien zelebrieren können. Das wurde praktisch nicht im Mittelpunkt gestellt, was heute anders ist. Aber damals, als diese Sommelier uns verlassen haben, das war auch so, dass erstmal zu wenig verdient wurde, kann man sagen. Also ein Sommelier hat maximal zwischen 2000 und 2500 netto verdient, was ein guter Lohn ist, aber wenn ich denke, wie die Stunden, die Arbeit dahinter steckt, das ist natürlich auch gegenüber anderen Berufen oder anderen Möglichkeiten, die hat also im Handel zu arbeiten, anders sind, dann die Arbeitszeiten natürlich haben eine Rolle gespielt. Diese Attraktivität, die andere Berufe ausmacht, vielleicht, da haben wir verpasst, eine Zeit lang das anzupassen und diese Wichtigkeit. Und deshalb, im Delis, ich war eine der Ersten, die auf 4 Tage die Woche umgestellt haben, gleich nach Corona, weil ich wusste, wenn es so weitergehen soll, wenn ich an meinen Koch halten möchte, dann möchte ich eins ihm schenken, Zeit, Ausgleich, dass er auch, weil ich habe auch selber, muss ich sagen, auch gelitten, auch mit meiner Familie, weißt du, ist es so, dass ich die Kindheit meiner Kinder fast verpasst hatte. Ja? Und das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe gerade die Kurve gekriegt mit dem Delis, aber ich hatte Glück. Aber wie viele anderen, die Familie hatten ihre Kinder zu selten gesehen haben, darunter gelitten haben innerlich. Und deshalb, viele haben deshalb sich entschieden, ja, Sommelier, ja, Wein, ja, aber meine Familie ist auch wichtig. Ich möchte mich auch fokussieren auf meine Familie, weil nicht vergessen, die Familie ist auch der Grund, warum ich das auch backen kann, ja, mental. Ja. Wenn ich keine Familie habe, wenn ich keinen Mensch habe, der mich umarme und mir Kraft gibt und mir Zuversicht gibt, dann wird es auch schwierig. Ja. Der Druck ist enorm als Sommelier, gerade in 2, 3 Sterne Restaurants, wo der Sommelier sehr stark im Mittelpunkt steht. Da ist der Druck sehr hoch.
Was meinst du mit Druck? Also was ist da das, was einen da zu schaffen macht? Ist es die Erwartungshaltung der Gäste? Ist es der Verkaufsdruck, den man hat? Oder ist es der Leistungsdruck, damit man die Bewertungen hält? Also welchen Druck meinst du da konkret, den man in einem 1-2-3-Sterne-Restaurant oder vielleicht in einem renommierten Restaurant hat?
Ja, also deshalb, wenn du in einem 2-3-Sterne-Restaurant oder sehr bekanntes Restaurant arbeitest, dann, wo die Sommelierie sehr stark im Mittelpunkt steht, so wie im Delis, dann bist du natürlich auch die Erwartung der Gäste sehr groß. Und dann ist der Druck, dass du alles wissen musst, praktisch da, dass du über alles Bescheid weißt, wissen musst. Das ist natürlich ein Druck, der einen begleitet, ständig, wo man sich fragt, wie kann ich mich immer bessern, wie kann ich mich immer weiterentwickeln. Das ist zwar eine Selbstverständlichkeit, aber auch gleichzeitig einen Druck. Der Verkaufsdruck, die Erwartung natürlich, die man in dir steckt, ist natürlich groß. Und das musst du auch wahrnehmen, ne? Das musst du auch zurückgeben. Wenn man dir einen Weinkeller übergibt mit 300, 400, 600 oder 800 Positionen, hast, das ist natürlich auch das zu verwalten, einen gewissen Druck und macht zwar Spaß einerseits, aber auch immer diese im Hinterkopf, ja, du musst auch diese Erwartungen erfüllen, du musst auch diese Erwartungen auch wahrnehmen beziehungsweise auch zurückgeben und auch alles dafür tun, dass natürlich gibt auch sehr viel Druck, ja, das ist und deshalb umso wichtiger ist, dass man seinen Ausgleich findet. Ja, dass man die Familie mehr im Mittelpunkt lässt. Und das haben wir endlich ein bisschen verstanden, dass man in der Gastronomie mehr, ja, ich würde sagen, mehr Luft, mehr Raum für seine eigene Persönlichkeit, für die Familie wichtig ist. Und das haben wir endlich verstanden. Und man versucht mal die Gastronomie, weil ich, weißt du, ich habe immer gesagt, meine Zeit als junger Mann, man hat mich immer erzählt, der Gast ist König. Und ich widerspreche das. Ich vielleicht mache mich bei vielen unbeliebt gerade, aber ich widerspreche das. Wir sind die Könige. Also die im Service, die in der Küche, wir sollen den Mittelpunkt stellen. Warum? Weil wenn wir glücklich sind, wenn wir füreinander da sind, wenn wir viel Spaß bei der Arbeit haben und füreinander sorgen, dann sind wir doch glücklich. Wir arbeiten gerne und das spürt der Gast. Und automatisch wird der Gast einfach glücklich gemacht. Und deshalb, dass man uns immer zurückgestellt hat, fand ich falsch. Und das hat auch mit der Entwicklung auch mir recht gegeben. Jetzt versucht man das Ganze umzudrehen, uns eine gewisse Freude zu vermitteln, eine gewisse Ausgleich zu vermitteln. Und das spürt auch der Gast. Und man hat, ich kann mich erinnern, in meiner Jugend uns praktisch ans Gesicht schon gemerkt, wie angespannt wir sind. Geht's Ihnen gut? Aber Sie sehen ein bisschen angespannt aus. Was ist mit Ihnen los? Sie kennen Sie doch anders. Sie lachen immer und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die vielleicht auch sicherlich anders geworden sind, Gott sei Dank. Aber ja, genau, diese Erwartung.
Wenn du das Bild spielst mit uns als Königen, welche Position hat dann der Gast? Ist er der Kaiser oder ist er der Angestellte im weitesten Sinne?
Nee, der Gast ist mein Gast. Voilà. Und so ist das. Weißt du, wenn ich jemanden einlade zu mir, lade ich ihn auch ein. Also das heißt, das ist für mich eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ja? Also wenn ich jemanden bei mir zu Hause als Gast habe, Ich möchte ihn offrieren, ich möchte ihn glücklich machen. Und das ist dann meine Aufgabe. Der Gast ist der Gast. Ich meine, es gibt nichts Größeres, wenn ich als Position, diese Hierarchie, die du gerade gemeint hast, als Gast zu sein bei einer Familie. Ja, wenn man das Gefühl hast, in einem Restaurant, du merkst, dass alles greift zueinander, dass alle füreinander da sind, es ist kein Betrieb mehr. Das ist eine Familie, die gerade am Werken sind, dass sie miteinander toll funktionieren. Und dann, wenn du als Gast in eine Gastlichkeit empfangen kannst, da brauchst du nicht Kaiser sein oder der Gast ist dann automatisch im Mittelpunkt. Ja? Also der rückt in den Mittelpunkt, weil ich als Gastgeber den im Mittelpunkt stelle. Aber was nutzt mir, wenn ich jemanden einlade, die ich nicht sehen möchte, zu Hause, und dann benehme ich vielleicht auch so, weißt du, er fühlt sich da unwohl, er fühlt sich da, soll ich wieder gehen, und solche Gespräche laufen ins Leere, oder eine gewisse Aggressivität in der Luft. So kann ich keinen Gast ein Zuhause bieten. Im Restaurant ist es genauso.
Du hast die Situation angesprochen, dass wir natürlich auf der einen Seite viel Druck haben, dass wir teilweise familiäre Opfer bringen müssen. Andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel bei der Polizei, wie in der Pflege oder zu bestimmten Zeiten als Verkäufer, muss ich diese gleichen Opfer bringen. Warum ist ein Polizist 30, 40 Jahre als Polizist tätig und wechselt nicht nach ein, zwei Jahren aus diesem Beruf heraus? Passiert natürlich auch, aber es hat nicht so diese kontinuierliche Regelmäßigkeit. Wie eben bei unserem Beruf, ist es da der Mangel an Alternativen oder haben wir zu viele Alternativen? Oder ich meine, die haben auch Druck, die haben auch Stress, die haben auch lange Arbeitszeiten, die haben auch Wochenendarbeit, die haben Abendsarbeit, die haben im Prinzip all das, neben auch einer nicht unbedingt super optimalen Bezahlung, was wir auch haben. Sind wir zu weich?
Nein, aber auch die, weißt du, Silvio, haben ihre Probleme. Wenn du siehst, wie der Mangel in der Pflege, es will keiner mehr die Pflege machen, weil die Arbeit zu hart ist. Die Polizisten.
Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber
nicht. Nein, ich bin bei dir. Das war genau richtig, ja, weil das war auch ein Polizist, bist du auch begeistert dabei, du willst auch für die Gesellschaft was tun. Auch da gibt es auch Mangel an Personal, die wechseln als vielleicht Security irgendwo, wo sie vielleicht fast das Doppelte verdienen, wo die mehr Freizeit für sich haben. Ich glaube, ich möchte nicht verurteilen Leute, die uns verlassen haben, weil ich das ganz genau verstehe. Ich verstehe, wie die heute endlich mal zur Ruhe kommen, und das ist ein wunderbares Gefühl. Ich spüre es jetzt auch. Ich bin seit 2024 nicht mehr tätig. Und ich genieße diese Momente, wo ich meinen Tag anders gestalten kann, wo ich anderen Ziele, Weinreise organisieren kann, wie ich mehr Zeit habe für meine Begeisterung. Und trotzdem ist es mir schade, weil wir haben Leute verloren, vielleicht weil wir das nicht früh anerkannt haben, manchmal ist es so, Geld ist zwar wichtig, dass man auch gut verdient, aber manchmal haben wir es verpasst, mal jemanden in die Arme zu nehmen und einfach zu drücken, Mensch, du hast einen Wahnsinnsjob heute getan, oder mal eine gewisse Anerkennung mal zur Seite nehmen und dann einfach liebevoll miteinander umzugehen. Das haben wir verpasst und dann haben wir Alternative gesucht. Sicherlich war Corona für uns alle eine Knackpunkt. Viele haben, um zu überleben überhaupt, ganz andere Nebentätigkeit gemacht, wo sie sich heute wieder findet, wo sie einfach auch erlebt haben. Ja, wenn ich denke an Chefrezeptionisten, die heute in großen Firmen arbeiten, an der Rezeption und dort ihre Qualität ausspielen können. Ja, also heutzutage, wenn du in Top-Firmen gehst und wenn einer aus der Gastronomie dir entgegenkommt, ja, was darf ich ihnen anbieten? Ja, ein Tee. Ja, was für ein Tee? Ja. Wir hätten Darjeeling, wir hätten Assam, wir haben das oder das. Und man merkt, da entsteht eine gewisse eine gewisse Know-how da hinten, die großen Unternehmen auch davon profitieren, oder Köche, die in Kantine gehen, oder Kellner, die im Restaurants von großen Unternehmen wie das Christophorus bei Porsche zum Beispiel.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir die Situation haben, dass die Leute abwandern, was wir ja nicht wollen. Wie können wir es verhindern oder warum wandern die Leute ab? Also, dass sie abwandern, das wissen wir ja, das merken wir ja. Also, dass jemand kaum länger als 10, 15 Jahre als Sommelier tätig ist, wo wir doch eigentlich sagen, es ist einer der schönsten Berufe, einer der erfüllendsten Berufe, dass man sich mal in den Arm, dass man mal Anerkennung zeigt, wäre so ein Punkt, hattest du erwähnt. Was könnte man sonst besser optimaler gestalten? Was könnte man anders als in den 70er, 80er, 90er Jahren gestalten? Was ist das, was sind die größten Knackpunkte bei uns im Beruf, warum die Leute nach einer gewissen Zeit oder die Fachmenschen nach einer gewissen Zeit nicht mehr in diesem eigentlich so wunderschönen Beruf tätig sein wollen?
Also ein Punkt, der sehr wichtig wäre, das ist die Freiheit. Also es heißt, es ist oft so, dass der Sommelier zum Beispiel, wenn eine Anfrage an eine Weinreise teilnehmen möchte, weil es so spannend ist, nicht mitfliegen kann oder mitfahren kann. Weil es ist die Arbeitszeit, der Betrieb ist zum Beispiel nicht im Urlaub und es geht nicht. Ohne sie geht nicht weiter, so nach dem Motto. Und dann ist es natürlich auch bitter, wenn man als Sommelier fahren muss. Ich kann nirgendwo, ich bin immer gebunden an unsere Ferien. Ich würde gerne das eine oder andere Weinreise machen, das vielleicht zu ändern. Und dann ist es okay, gut. Es ist auch unsere Verantwortung, dir die Möglichkeit zu geben, als Sommelier die weiterzubilden, dir die Möglichkeit auch zu geben, außerhalb unserer Betriebsferien auch teilweise 2, 3, 4 Weinreisen zu machen im Jahr, die dir sehr wichtig sind. Das könnte man auch miteinander auch ermöglichen, in einer Mannschaft. Wenn zum Beispiel die Weinkarte gut geordnet ist und jeder Wein findet, dass man die Weinempfehlung im Vorab so gut erklärt, dass der Chef de Rang oder der Oberkellner auch klarkommen kann, wenn du nicht da bist. Das sind auch die Pflichten, die man hätte sowieso als Sommelier, aber als Betrieb, dass man das Verständnis auch zeigt. Okay, gut, du willst nach USA oder du willst endlich mal nach Argentinien und du hast die Möglichkeit, das wäre doch, das möchte ich dir geben, das möchte ich nicht auf den Weg stellen. Ne? Und wie oft habe ich die Sommeliers geschrieben, würdest du gerne Weinreise mit mir machen? Und dann die Antwort war, du Evangelos, es tut mir leid, wir müssen arbeiten, wir müssen das, wir müssen das. Und dann fand ich immer schade, ja, dass es so ist und dass ja, dass er nicht zum Chef gehen kann und sich nicht mal trauen kann, ja? Einfach zum Chef gehen kann, ich würde gerne eine tolle Weinreise teilnehmen. Es ist mir so wichtig, weil ich wollte immer dorthin, dass ich nicht kann, ja? Und das sind natürlich Dinge, die auch attraktiver wären, wenn wir das so machen würden.
Also du plädierst dafür, dass ein Sommelier 3 bis 4 Mal im Jahr freigestellt wird, bezahlt oder unbezahlt freigestellt wird, um eine Weinreise auch außerhalb seines Urlaubs zu machen und sich dort fortzubilden.
Das wird auf jeden Fall auch die Attraktivität. Ja? Also erstmal das Wort Fortbildung ist da. Es kommt auch dem Betrieb doch zugute. Ja, also wer
bezahlt diese Weinreisen?
Ja,
der Sommelier oder bezahlt das der Betrieb?
Ich bin dafür, dass der Betrieb das zahlt, weil das sind die Dinge, die ich für sehr wichtig halte. Als Inhaber, ich finde das eine Selbstverständlichkeit. Wenn mein Mann als Sommelier zu mir kommt, ich würde gerne mitbinden. Nicht vergessen, ne? Das ist zwar für ihn eine Reise, wo er selber davon was hat, aber er gibt auch viel Opfer. In dieser Zeit ist er nicht zu Hause, er ist nicht bei seiner Familie. Damit zeigt er, dass ich auch sich entwickeln möchte. Und für mich, was gibt Schöneres zu wissen, dass mein Sommelier oder mein Kommissommelier oder der Mann, den ich gerne unterstützen möchte in diese Richtung, so viel Hunger hat, so viel Neugierigkeit, so viel Wille hat, solche Weinreise zu unternehmen. Und ich glaube, das wäre eine tolle Sache, wenn man da mehr Selbstbewusstsein als Inhaber oder als Chef hätte in diese Richtung, du bist mir das wert, deshalb gehst du, und du bist mir deshalb wert, weil ich dann dafür zahle. Und damit kann ich auch zeigen, wie wertvoll ich bin für ihn. Ne? Also das ist es. Und vielleicht dann bin ich auch dankbar, ha? Und dann bleibe ich halt 20 Jahre, 30 Jahre in einem Betrieb, weil ich diese spüre und erfahre. Ja.
Ist sowas kalkulierbar? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weinreise über 3-4 Tage von mir aus an die Mosel oder die Pfalz rechne, wenn ich da low budget bin mit Anreise, Abreise, bin ich bei 300 bis 500 € mit Übernachtung, mit ein bisschen Essen gehen und dann auch nicht mal irgendwie im Sternerestaurant, einfach so, um die Grundkosten zu decken. Und eine Transportmöglichkeit zwischen den einzelnen Weingütern, wenn ich das mit Frankreich kalkuliere, bin ich zwischen 500 und 1000 Euro und für 3-4 Tage, wenn ich da unterwegs bin, mit Anreise, Abreise. Bei Amerika oder Argentinien bin ich zwischen 1 und 3000 Euro ungefähr mit Flug und den entsprechenden Gegebenheiten dort. Wenn ich sowas dann hochrechne, kostet mich das als Betrieb 10.000 Euro extra. Ist das kalkulierbar? Ja. Also ist sowas umlegbar?
Es ist natürlich schwierig und deshalb habe ich auch in den Weinreisen, die ich jetzt mache, gerade das in Fokus gestellt. Gerade das, mir war klar, dass ich das aus dieser Gewichtung rausnehmen möchte. Und die Weinreise, die ich gerade die organisiert habe, der Primus war, dass wir unsere eigene Anreise zahlen und alles andere von den Weingütern, die besucht werden, übernommen wird. Also zum Beispiel 2026, nächstes Jahr im Juni, werde ich mit 6 Sommeliers nach Bordeaux fliegen und dann werden wir auch von Le Conseil des Grands Crus Classé praktisch auch eingeladen, Übernachtung, Essen und alles an Verkostung. Und das nimmt natürlich viel Kosten dann weg und deshalb gerade das habe ich erkannt und ich habe auch eine Lösung gefunden, wie kann ich den Betrieb entlasten und doch eigene Verantwortung dann auch übernehmen als Sommelier und sagen, okay, der Flug zahle ich selber, alles andere wird bezahlt am Ort und Stelle von den verschiedenen Weingütern, weil in einer Gemeinschaft können sie die Kosten ganz anders umlegen natürlich und dann schaffen die, wenn 20, 30 Weingüter in dieser Weinreise involviert sind, dann können die Kosten ganz anders kalkulieren natürlich. Das sind die Dinge, die auch möglich sind und das habe ich erkannt und das habe ich auf den Weg gebracht und ich versuche, Sommeliers mitzunehmen, die auch durch diese Möglichkeiten wenig selbst einzuzahlen oder dass der Betrieb zu viel einzahlt, auch dass sie die mitkommen können. Ne? Ich gebe dir recht, wenn ich 10.000 Euro zahlen muss als Gastgeber, als Inhaber, als Chef, ist viel Geld, klar, aber damit könnte ich persönlich sehr, sehr gut umgehen.
Ja. Es gibt ja auch verschiedene Betriebe, die genau das praktizieren, die zumindest in einem gewissen Rahmen, ähnlich wie in der Industrie, wo du deine Weiterbildung ja auch bezahlt bekommst. Wenn du ein Seminar für 2-3 Tage hast, kostet dich das ja auch so viel und bekommst es ja dann auch bezahlt. Also genau. Weinreisen wäre so ein Punkt, eine kontinuierliche Weiterbildung, dadurch auch Fahrten zur Prowein zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn man einen Freizeitausgleich in gewisser Weise hat oder zumindest eine gewisse Akzeptanz auch für familiäre Verpflichtungen, wenn man halt der Opa seinen 80. Geburtstag hat oder irgendjemand heiratet, dass man daran teilnehmen kann. Also dass man eine, wie man heutzutage so schön sagt, Work-Life-Balance in gewisser Weise hat, das wäre eine Möglichkeit.
Auf jeden Fall.
Was könnte man noch als Betrieb dann irgendwo bewerkstelligen? Muss man mehr bewerkstelligen oder sind wir dann schon in einer Situation, wo wir sagen können, wir sind mit der Industrie vergleichbar. Müssen wir uns überhaupt mit der Industrie vergleichen?
Mit der Industrie vergleichen nur in einer gewissen Art. Industrie hat auch eine gewisse Kälte, eine gewisse Kühle, die wir als Gastronomen nicht haben. Das brauchen wir. Wir wollen diesen Kontakt, diese Liebe, diese Wärme um uns, diese Gäste um uns. Wie du schon vorher gesagt hast, ich glaube, wir haben die schönsten Berufe dieser Welt. Und wenn ich wieder geboren würde, ich würde genau das wieder wählen. Ich würde vielleicht anders machen, ich würde mehr reisen, mehr auch die Möglichkeit geben, auch neue Länder kennenzulernen, neue Gedanken wahrzunehmen, neue Kultur und Tradition kennenzulernen. Und übrigens, was man machen könnte, und das ist ein kleiner Tipp, die ich schon längst auch damals in Mazzocca-Leugen in Stuttgart gemacht habe, ist zu ermöglichen, dass man Austausch macht. Zum Beispiel, wie funktioniert ein Restaurant 3 Sterne in Frankreich, wenn in La Tour d'Argent geht oder so, wo ich dann 15 Tage dort als ja, als Gastsommelier arbeiten darf, ja, dass man die Kontakten miteinander, Gastronomen pflegt, wo man das ermöglichen kann, dass ich einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mal diese Gast genießen kann und in einen Betrieb gehen kann, wo eine großartige Weinkarte, ein großartiger Sommelier arbeitet, wo man in Spanien anders arbeitet wie in Frankreich oder in Deutschland, mal das kennenlernen. Ja, das habe ich, ich war zum Beispiel als meine Zeit in Mazzocalo in Stuttgart bei Jean-Pierre Romeyer, drei Sterne, und ich habe eine Woche lang meinen Betrieb verlassen damals. Ja, der Florian Gartner war also der Sohn von Gerhard Gartner, mein Oberkellner, und hat mir gesagt, super, geh hin, komm zurück mit ein paar Ideen, und dann können wir das vielleicht umsetzen. Ich bin dorthin gegangen für eine Woche, und das Erste, was mir Pierre Romeyer zu mir sagte, war, weißt du, wir spielen hier nicht den ganzen Tag Karten, wir arbeiten hier hart. So von vornherein wurde ich mir wurde sofort klargestellt, dass hier hart gearbeitet wird. Das war mir auch klar, drei Sterne. Aber das habe ich auch sehr genossen, weil ich habe viele Dinge mitgebracht, wie Kaffee Kona am Tisch, wie Tee am Tisch zu machen. Also die hatten Wagen für alles. Ah, die haben tranchiert. Wenn die den Tee genommen haben, die haben 6, 7, 8 verschiedene losen Tee gehabt, und die haben Evian in einem Topf gekocht und dann unseren Tee da von dem Gast zelebriert und Kaffee Kona gemacht. Das habe ich alles gebracht, eine Erdbeer Romanov am Tisch zu machen und solche Dinge. Also nach meinem Rückkehr kam ich mit ein paar Ideen, und das ist ja auch der Sinn der Sache von solchen Austausch. Das wäre vielleicht auch eine Idee, attraktiv zu machen, zu sagen, okay, wenn du bei mir arbeitest, du bei mir bleibst, dann kann ich für solche Austausche sorgen. Ne? Das ist eine tolle Möglichkeit, auch einen Arbeitsplatz auch wertvoll zu machen.
Wenn wir ins Ahrtal einrollen, sehen wir links Schiefer, wir sehen rechts Schiefer. Und dazwischen sehen wir einen Fluss, der so aussieht, als habe er einen geheimen Pakt mit der Thermodynamik geschlossen. Und mittendrin ist dort ein Familienname, der länger auf Etiketten steht, als manche Rebschule existiert. Nelles, seit 1479 urkundlich erwähnt. Damals hieß Pinot noch nicht Noir, Kellertechnik war eher Waden und Beten. Doch heute steht in Heimersheim ein Betrieb, der die Traditionszahl nicht wie Abzeichen trägt, sondern wie ein Auftrag. Ruhig, präzise, atypisch. Das Interessante ist, dass ganz viele, also alle, die sich irgendwie mit Spätburg und mit Pinot Noir beschäftigen, empfinden, dass die Großartigkeit der A-Weine nicht annähernd ausreichend gewertschätzt werden. Und dafür verantwortlich zeichnet sich unter anderem das Weingut Nelles. Und bevor ich dir den 2022er Ruber Spätburgunder Trocken empfehlen möchte, bevor wir ins Glas schauen, kurz der wichtigste Kontext in 3 Sätzen. Also im Prinzip A kompakt, damit wir alle auf derselben Felsformation stehen. Erstens, die A ist Deutschlands rotweindominantestes Anbaugebiet. Rund 79% rote Trauben, 2/3 Spätburgunder. Zweitens, das Tal arbeitet mit Steillagen, Schiefer und Grauwacke. Handarbeit ist Normalfall. Drittens, die Region versteht Spätburgunder nicht als Trostpreis des Nordens, sondern als Kernkompetenz. So steht's nüchtern in den Verbandsprofilen und so schmeckst du es im Glas. Jetzt aber, Ruber 2022. Ein Wein, der klingt wie eine Figur aus Fantasy-Romanen. Und doch das Gegenteil davon ist. VDP Gutswein mit klarer Aussage. Ruber steht lateinisch für Rubinrot und ist nichts anderes als Nelles Einstieg in die Hausstilistik des Spätburgunders. 12,5 Volumenprozent, Ausbau im alten Holzfass, also keine Fassakrobatik, keine Trophäenröstung, altes Holz als Resonanzkörper, nicht als Solist. Fast 600 Jahre Familienchronik in Kurzform. Eintrag in Zinsverzeichnis 1479. Heimersheim als Basis. Die A als Bühne. Was an Nelles Historie auffällt, ist der Mangel an Tamtam. Man findet Fakten, Verortung, Kontinuitäten. und die konsequente Einordnung in die VDP-Systematik der Herkunft. Nelles ist Gründungsmitglied des VDPA im Jahr 1994. Im Verbandsprofil formuliert Philipp Nelles trocken: Was das Haus besonders macht, ist neben unter anderem der Basaltspezifika mancher Lagen und eine eigenständige Barrique-Nomenklatur bei allen Weinen. Das Entscheidende für den Ruber, die Herkunftshierarchie, ist nicht Dekor, sondern Leitplanke. Gutswein heißt hier klar, sauber, Ana. Modernisierung ist bei Nelles kein Sprung, eher ein Seiltanz über Generationen. Man schärft Selektionen im Weinberg, begrenzt Erträge, arbeitet mit Holz als Textur statt als Geschmacksgeber und hält den Fokus auf Spätburgunder. Als Leitmotiv des Hauses. Dass die A, die im Haus die Grundlage liefert, ist völlig klar. Dass aber Nelles daraus eine eigenständige Tonalität zieht, ist die eigentliche Genialität und Geschichte. Frag 10 Profis, was ein guter Gutswein leisten muss, und du bekommst 12 Antworten. Bei Nelles ist die Haus-DNA erstaunlich eindeutig. Kühle, Klarheit, Körnung. Gutswein heißt hier definitiv kein Abstrich an Charakter oder Qualität, nur größere Herkunftsfläche. Und reduzierte Fassambitionen. Der Ruber ist damit kein Vorzimmer, sondern eine Eingangshalle. Hier prüfst du, ob die Balance stimmt, ob das Tannin feinkörnig ist, ob die A spricht und das ohne Mikrofon. Genauso positioniert das Weingut diesen Wein. Als stilistische Referenz des Hauses, bewusst zugänglich, doch ohne Simplifizierung. Und du spürst die A. Ich meine, wir sprechen über ein Tal, das wie eine natürliche Windtrompete geformt ist. Schlank, steil, wärmespeichernde Felsen, nächtliche Abkühlung, Handarbeit als Produktionsstandard. Das Makroklima profitiert von Südlagen und Wärmeinseln. Das Meso im Flusslauf, das Mikro in Bodenmosaiken zwischen Devonschiefer, Grauwacke, Löslehm, je nachdem, wo du den Spaten ansetzt. Spätburgunder thront hier nicht zufällig, er bekommt so lagespeicherte Wärme im Stein und kühle Nächte aus dem Tal. Ja, bei Nelles bekommt man Gutsweine, die funktionieren, bevor sie faszinieren. Und dann faszinieren, weil sie funktionieren. Das ist eine Art Ernsthaftigkeit, die du im Blindproben immer wieder erkennst. Wenn nach 3 Minuten die Säurelinie übernimmt und die Frucht nicht ermüdet. Das ist mehr als ein Wein. Das ist Herkunft. Das ist ein Spätburgunder. Das ist ein A-Erlebnis. Vielen lieben Dank für dieses großartige Erlebnis. Dem Weingut Nelles in Heimersheim und dem Repräsentanten für dieses Weingut. Dem Handelshaus Schlumberger.
Wenn ich diese Situation hätte, also das, was wir gerade aufgezählt haben, dann bleiben Dinge, über die in der Branche kaum geredet wird, wie teilweise Überforderung, Burnout, Stresssyndrome, Depressionen etc. bleiben aus. Also ich komme darauf, weil wir im Vorgespräch darüber uns ausgetauscht haben, dass das halt leider verschiedene Gegebenheiten sind, die eigentlich niemals zur Sprache kommen, die aber 60-70% der Kollegen durchaus betreffen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Möglichkeit, das zu verhindern, Silvio, dass man, wenn ich diese Gegebenheit, diese Work-Balance einführe bei mir, wie auch immer, man muss auch die Möglichkeit haben, man muss auch die finanzielle Möglichkeit haben. Aber wenn ich merke als Sommelier, dass hier alles getan wird, dass es mir gut geht, oder als Mitarbeiter, dass es mir gut geht, das ist eine Sache, die sicherlich dazu beiträgt, dass ich vielleicht gesund und ohne Burnout und ohne, ich würde sagen, psychologischen Druck arbeiten kann, wichtig. Aber ist nicht alles. Man muss auch als Chef, und es gehört zu dem Job als Chef, ja, und es gehört zu mir als Job als Sommelier das und das zu können, aber es gibt auch einen Job als Chef eines Betriebes, genau da hinzuschauen. Der Engländer würde sagen, beyond deine Gedanken hinter der Linie, dem Mann, der vor mir steht, einfach besser wahrnehmen, was Was betrifft er? Wie geht's ihm, wenn ich gelesen habe, dass er vielleicht nicht zu Sommelier des Jahres gewählt wurde, obwohl alle erwartet haben, dass er es wird, dass er vielleicht eine tiefe Enttäuschung erlebt hat, dass ich mal zur Seite nehme, ihm stärke, dass ich auch diese Momente auch mit ihm teile. Wenn ich gehört habe, sein Großvater ist gestorben und seine Eltern ist gestorben, dass man die Zeit sich dafür nimmt, dass man auch gerade diese Empfindung, diese Liebe. Man wird natürlich als Chef heutzutage ein bisschen zum Psychologen und das könnte dazu beitragen, dass er natürlich auch beitragen kann, dass es, um das zu vermeiden. Wenn jemand natürlich schwer betroffen ist, ist es dann, man muss auch sagen können, eventuell, wenn mir jemand sehr stark am Herzen liegt, auch zu sagen, ja, nimm dich mal eine Auszeit. Ah, wir werden schon zurechtkommen. Das ist vielleicht natürlich eine sehr großzügige Geschichte, die natürlich nicht sehr wenige Betrieb sich leisten können, jemanden mal aus dem Betrieb zu nehmen für 2-3 Monate, dass er wieder zurecht hier findet. Aber wenn jemand mir so viel zurückgibt jeden Tag, so viel Liebe, so viel harte Arbeit, so viel Anstrengung und schaut, dass mein Betrieb erfolgreich wird, dann ist mir so jemand auch sehr wichtig. Wie ich das natürlich regel, das ist natürlich ein interner Betrieb, der man nur in der Gemeinschaft auch erledigen kann. Ne? Also in der Mannschaft. Man kann nicht ein Top-Sommelier, also ich kann mir vorstellen, wie ersetze ich Stefan Gass, wenn zum Beispiel der Stefan auf einmal 3 Monate ausfallen würde. Und trotzdem, es kann passieren, er kann auch mal krank werden. Was dann? Wie mache ich das? Es wird nur über den Kollektiven geregelt, alles zusammen. Und das ist möglich, wenn man die Kollektivität in der Gastronomie im Mittelpunkt stellt, da könnte man auch solche Momente aufgreifen, auch vermeiden, dass man, wenn man merkt, dass jemand gerade an seine Grenze gestoßen ist, einfach helfen kann, ja? Das ist wichtig.
Und dann hat man wahrscheinlich auch eine ganz andere Form der Kontinuität innerhalb auch der Restaurants, dass die Sommeliers nicht ganz so häufig auch unter den genau. innerhalb der Restaurants wechseln. Was findest du grundsätzlich besser, weil du ja beides gemacht hast? Du hattest eine relativ lebhafte Sommelier-Jugend oder Weinjugend, wo du relativ häufig gewechselt hast, nicht zu häufig, aber doch schon kontinuierlich. Und dann mit dem Delice hattest du ja 20 Jahre einen Arbeitsplatz. Findest du es spannender, als Sommelier öfters zu wechseln, verschiedene Betriebe kennenzulernen, verschiedene Weinkarten aufzubauen oder lieber kontinuierlich, wie einige Kollegen, die dann eben 30 Jahre in einem Betrieb sind?
Ja, ich möchte diese Kollegen natürlich kritisieren. Chapeau an den Betrieb, dass so ein Mann so lange natürlich halten kann. Aber ich würde auf jeden Fall raten, mindestens 1-2 Jahre pro Betrieb zu bleiben und in jungen Jahren öfter zu wechseln. Weil ich habe es genossen, als ich nach London gegangen bin, nach Berlin, auf die MS Europa. Ich habe da endlich mal auch die Möglichkeit gehabt, neue Kulturen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, neue Arbeitsweise kennenzulernen. Und das ist mir, glaube ich, die Jugend ist auch dafür da, um Erfahrung zu sammeln. Ja. Und das ist sehr wichtig. Ich hätte nachhinein, ich war sehr glücklich im Fessle, auch in Degerloch, ich war dort 10 Jahre. Wenn ich heute zurückdenke, ich war vielleicht 4 oder 6 Jahre zu lang dort. Ich hätte vielleicht mal was anderes noch ausprobiert. Ich war sehr glücklich dort. Ich wurde auch sehr, sehr gut, ich würde sagen, aufgehoben. Aber ich würde heute anders machen, vielleicht in meiner Jugend zu wechseln. Das Delice mit 20 Jahren, weil da bin ich angekommen in einen Ort, wo alles zusammenkommt, was ich von der Gastronomie mir wünsche. Erstmal ein Ort, wo ich und Herr Gutscher zusammen später mit Andra Senninger, Hettinger, unglaublich gut gearbeitet habe, da das Gefühl gehabt, ich genieße die Gastronomie als Arbeitnehmer, als Sommelier, als eine Perfektion. Also, wenn ich dann mit Herrn Gutscher geredet habe, wir haben nicht nur über was würdest du dazu servieren, sondern wir haben über alles geredet, über wie es mir geht, wie es ihm geht, über politische Dinge, über kulturelle Dinge. Wir haben uns, ja, wir waren füreinander da. Und das war, ich habe es nicht so gekannt davor, wie ich schon sagte davor, wie ich habe eher diese klassische Brigadenstilistik kennengelernt. Und dann auf einmal im Delis habe ich das genossen. Ja, dass wir, es gibt, wer ist wichtig, wer ist nicht wichtig. Es sind zwei Personen im Delis tätig und die sind genau, ohne der andere geht's nicht. Und so wirst du dort aufgenommen, praktisch auch auch irgendwie in einer Form ja wahrgenommen. Ja. Und das hat mir unglaublich gefallen, diese Ort zu arbeiten mit so viel Liebe und so viel, ja, Kommunikation, ja, und die Wandkarte natürlich, ja, die wurde vor meiner Zeit von Frank Kemmer aufgebaut. Die Wandkarte ist natürlich gigantisch und ich konnte auch viele Weine, die noch nie probiert haben, dort auch probieren dürfen. Und Gutscher mit einem Gastgeber oder einem Chef, der sehr viel Verständnis für Wein hatte, dann konnte ich natürlich dort auch mich weiterentwickeln und auch meine Wünsche auch äußern. Und das ist vielleicht, was ich auch empfehlen würde, ja, wenn jemand nach Argentinien geht oder nach Ungarn oder nach Slowenien geht oder nach Griechenland geht, ja, wenn er zurückkommt und hast du was entdeckt, ja, Chef, ja, komm, das wäre doch nett, ja, kauf doch 2-3 Weine dazu, dass du das auch deinen Gästen mitteilen kannst, ja, wie toll es war. Da kannst du die Weinkarte ein bisschen prägen und auch vielleicht mal, okay, man kann nicht alles auf der Weinkarte aufnehmen. Es gibt Betriebe, die sind regional konzentriert. Aber wenn man internationale Weinkarte hat, ist solche Momente natürlich sehr schön. Und wir hatten eine internationale Weinkarte mit Wein aus Libanon oder Bassandra Wein auf der Karte, Portweine. Ich meine, die weit in den 60er Jahren, Bordeaux, aber auch, wir haben Griechenland, Ungarn. Das war natürlich eine Weinkarte, die sehr vielfältig war. Und das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und das kann man auch natürlich als Chef auch pflegen, auch fördern und auch damit auch wieder den Sommelier auch ein Stück glücklicher machen, ja.
Wenn du die verschiedenen Stationen deiner Karriere siehst, eben auch das verschiedene Auf und Ab, wo findest du selber, sowohl bei dir als auch vielleicht bei Kollegen, ist ein Sommelier auf dem Höhepunkt seiner Karriere? Kann man das überhaupt so zeitlich eingrenzen oder ist man die ganze Zeit ständig im Höhenflug? Also du wurdest ja Sommelier des Jahres, du hast großartiges, neben deiner eigentlichen Tätigkeiten, großartige Sachen wie das Weinprogramm auf der MS Europa oder bei Star Allianz zusammengestellt, du hast Seminare gemacht, du hast Weinreisen, du warst bei der Sommelier Union Vizepräsident und so weiter. Gibt es für dich einen Höhepunkt, wo du sagst, da war ich ganz weit oben?
Ich war nicht, ja, da hast du recht. Ich glaube, der Höhepunkt definiert man, man soll es nicht so definieren. Was ist ein Höhepunkt? Erstmal den Höhepunkt definieren, hast du recht. Ich wurde erst am Ende des Jahres, ich war ehrlich gesagt überrascht. Ich wurde in einem sehr kleinen Kreis dann mit aufgenommen, die in Frage kommen sind. Nachhinein habe ich auch erfahren, es ging nicht nur um das Know-how, deine Fachwissen, es ging auch um deine Art und Weise, wie du Wein am Tisch präsentierst, wie du Wein zelebrierst am Tisch, wie du den Gast dann aufnimmst. Und das machen wir wichtig, weil das ist gerade das, was ich gesucht habe, dass man gerade diesen Punkt, wenn man mich als Sommelier des Jahres irgendwie wahrnimmt, dass er, ja, ich kenne anderen, die kennen jede Lage auf dieser Welt auswendig, warum sind die nicht Sommelier des Jahres? Das soll nicht dran gemessen werden. Ich glaube, einen guten Sommelier ist auch erstmal ein Gastgeber. Ja? Dass er mal die Leute in die Arme nimmt, die Gäste auffängt. Ich die Gästen auch praktisch wahrnehmen, die rankommen. Wir haben 2-3 Minuten Zeit. Gäste, die ich kenne, klar, ich kenne ihre Gewohnheiten. Aber wenn jemand noch nie da war, Ich bin ein bisschen wie Udo Walz. Er wurde gefragt, Sie wissen ganz genau, was Ihre Kundschaft möchte. Wie schaffen Sie das? Dann sagt er, ja, ich schaue auf Ihre Schuhe, auf Ihre Handtasche, auf Ihrem Collier, Ohrringe, welche Brille die haben, ob die Manschette tragen, und. Also er nimmt den Gast wahr als Mensch erstmal. Und dann kann er auch diese Gast praktisch scannen, im positiven Sinn, und seine innerliche besser wahrnehmen. Und ich, in Delis hatte ich 16, 18 Gästen, und jede einzelne Gast habe ich auch immer anders wahrgenommen. Und das gehört für mich auch zu einem Höhepunkt, wenn man das kann. Wenn man so weit gekommen ist, dass man als Mensch auf einer tollen Ebene erreicht hat, dass man dann sagt, das kann ich gut. Das ist, was ich immer von mir erwartet habe, dass ich bin, das ist mein Höhepunkt, wo ich sagen kann, ich bin ein guter Gastgeber geworden. Um das zu werden, ist natürlich ein viele Jahre notwendig, viel Erfahrung notwendig, aber auch viel Wille, viel Arbeit an sich selbst. Und das habe ich auch gemacht. Und der Sommelier des Jahres hat natürlich eine persönliche Höhepunkt, die das unterstrichen hat. Aber für mich war es nur eine Bestätigung für was ich tue und dass ich ganz genau weiß, es hört nicht da auf, es geht immer weiter. Ich meine, eine kontinuierliche Ausbildung, eine kontinuierliche Arbeit an sich selbst bringt immer neue Höhepunkte in meinem Leben. Das Elise war ein Höhepunkt, als ich ankam. Und als ich Sommelier des Jahres wurde, aber ich muss mich jetzt neue Höhepunkte suchen, die mir auch genauso viel Freude machen, genauso stolz machen. Genau, wie würde ich sagen.
Wenn dein Leben ein Wein wäre, welcher wäre es? Weil es ja schon ein ganz starkes Auf und Ab ist und ganz spannend ist, von vielen ganz unterschiedlichen Ausrichtungen geprägt ist. Aber was für ein Wein wäre dein Leben?
Wahrscheinlich ein Cuvée. Und warum? Aber die Cuvées, ob sie zusammenpassen oder nicht, ich meine Cuvée im Sinn von Rebsorten Wichtigkeit. Die würde gerne ein Riesling sein, weil der Riesling finde ich unglaublich spannend, lagefähig, hat verschiedene Facetten, entwickelt sich in der Jugend wie im Alter unglaublich anders, hat eine tolle Frucht, eine tolle Saftigkeit. Ich liebe Riesling. Ich wäre auch gerne warum nicht? Viele sagen, oh, plus kein Sauvignon Blanc. Da sage ich, ja, wieso? Ein Sauvignon Blanc ist blumig, hat verschiedene Facetten, kann auch blumig. Und ich bin so ein Typ, ich bin sehr emotional. Und Sauvignon Blanc hat auch diese Möglichkeit. Ein Chardonnay auch, weil Chardonnay kann unglaublich komplex sein. Tiefgründig, wenn man natürlich auch ein Coton Chalembin von Bono du Martre mal probiert hat, da weiß man, wie toll ein Chardonnay sein kann. Ja? Und deshalb, Chardonnay kann unglaublich komplex sein, aber auch gerne. Es ist natürlich ein Wahnsinnsgewicht, gell? Also Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Aber bei Rot, ich bin sehr gerne der Spätburgunder, weil Spätburgunder ist sehr fein, sehr emotional, sehr fragil. Es gibt keine Rebsorten, die fragil ist wie Spätburgunder, nicht nur in Weinberg, sondern auch im Ausbau und das ist was ganz Besonderes, Spätburgunder, sehr gerne. Ich liebe Syrah. Syrah hat eine unglaubliche Würze, Struktur, Tiefe, Komplexität, der sehr spannend sein kann. Also ich erinnere mich gerne an Syrah, die ich im Delis mal aufgemacht habe, wie 78 Hermitage von Gigal, oder auch La London auch von ihm, die probiert haben und sagt, wie toll Syrah auch sein kann in seiner Entwicklung, sehr spannend kann, hat unglaublich viele Facetten, ob man an Syrah, ein Shiraz aus Australien oder aus dem Rhone teilnimmt, das ist natürlich was ganz anderes, auch unglaubliche Facetten. Das gefällt mir an einem Wein, wenn viele Facetten hat, weil ich habe auch viele Facetten. Ich war mal zwar sehr, sehr scheu und, aber ich habe mich entwickelt, ich habe die Facetten in mir erkannt, nämlich, der Mann, also die auch mir zeigt, der Mann, dem ich heute bin, sehr offen und, aber weißt du, die Frage war zwar berechtigt, ein Cabernet Sauvignon bin ich auch und wenn ich liebe Bordeaux und ganz klar, das aber wenn ein mir sagt, was könnte man besser machen, ich sage, bleib neugierig. Als Sommelier ist es, deshalb würde ich auch, wenn ich eine neuen Rebsorte oder eine Rebsorte anderen schätzen würde, auch bereit sein, auch mich zu identifizieren damit. Aber die Rebsorte, die ich genannt bin, bin ich gerne für ihre Eigenschaften, die sie mit sich bringen, widerspiegelt ein bisschen, wer ich bin. Ja.
Finde ich total spannend. Also das zum einen als Cuvée und als so ungewöhnliche Cuvée zu betrachten, was wir ja letztlich auch sind. Und was ich eben auch sehr schön finde, ist, bleibt neugierig, was man oft in der Jugend ist. Und manch einer wird es im Alter immer weniger. Gerade das Jugendliche finde ich toll. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten?
Ich werde ihm auch raten, nicht zwar zu wissen, was Wein groß gemacht hat, die Anbaugebiete, die auch natürlich ihre Historie hinter sich haben, aber sie nicht zu verschließen, ob das jetzt mein Geschmack und die Richtung entspricht, das ist was anderes. Das hat damit nichts zu tun. Meine Neugierigkeit soll mich auch dazu treiben, um mich zu entwickeln, um mich in eine Welt, ich glaube, der Horizont eines Sommelier soll nicht geradeaus sein, sondern vielmehr so breit wie möglich. Und viele zum Beispiel sagen, ja, mit Sake kann ich wenig anfangen zum Beispiel. Ja, aber dann schlage ich vor, geh mal zu meinem guten Freund Nagaya in Düsseldorf und lass dich mal ein Menü mit Sake begleiten. Und dann wirst du auch mal Sake anders wahrnehmen. Ne? Klar, ich hatte keinen Sake im Delice, aber ich habe zum Beispiel mal im Sommer von Fukuju mal eine Yuzu Sake, das ist ein Likör im Premium-Bereich, ja, mit einer Awasaki Sparkling von Fukuju gemischt. Also diese Yuzu Sake als Likör könntest du sogar als Süßwein, weil er sehr geprägt von diesem Yuzu Aroma. Aber ich habe den praktisch als Sommer Kiroyal verkauft, zum Beispiel sein Yuzu-Likör aufgegossen mit Sparkling Sake. Und die Leute, weißt du, die waren, wow, die waren begeistert. Also, so habe ich Sake nicht wahrgenommen. Wie toll, wie frisch, wie aromatisch es war. Oder ja, mein geliebter Griechenland. Ja, wenn ich sage, ja, Griechenland, aber die letzten 10, 15 Jahre haben gezeigt, dass Griechenland eine unglaublich entwickelt. Eine meiner schönsten Weinspeiseempfehlungen war Retsina. Ich hatte bei einer Weinreise die Tea of the Pine Retsina von Kechris in der Nähe von Drama in Griechenland, Rebsorte 100% Assyrtiko. Und dann, ich hatte Thymian, ich hatte Rosmarin, aber viel Ingwer wahrgenommen. Und dann, ich kam zurück und dann habe ich gesagt, du André, könntest du mal ein Vorspeise, wo Ingwer, so eine Art Ceviche, mit Ingwer-Sud und Zitrus. Und ich habe blind verkosten lassen den Tea of the Pine von Kechris an Retsina. Und die Leute waren, das ist noch nie probiert. Das sind die Dinge, die als Sommelier auch notwendig sind, diese Neugierigkeit und dann immer, wenn ich an der Provence bin und vielleicht ein kleiner Tipp für junge Leute, wir sind 3 Tage da und ich habe immer geschworen, 2,5 Tage tust du deinem Programm widmen, deine Winzer besuchen, deine Freunde besuchen, aber einen halben Tag bleibt deine Neugierigkeit übrig. Und dann habe ich mich immer Gebiete ausgesucht, wo ich dann 2, 3, 4 Stunden, also am letzten Tag oder am zweiten Tag, gesagt habe, die besuche ich, Israel, Libanon oder wo ich wenig Ahnung an Tschechien, Ungarn, wo ich außer die Süßweine kenne, vielleicht da mehr tun und mehr versuchen zu verstehen, oder Gebiete, die gerade im Kommen sind, wie gesagt, dass man die dann besucht, die Chance nutzen, weil die Provence bietet auch, es muss nicht Provence sein, jede Messe internationalen Niveau bietet das, aber die Möglichkeit dann zu nutzen, nicht einfach zu gezielt, sondern ein Stück für sich zu behalten und sagen, okay, das probiere ich mal, dann gehe mal durch, und die Provence bietet, dass man vielleicht, wenn man Israel geht, dass man verschiedene Weingüter aus verschiedenen Regionen Israel, das Golanhöhe oder, dass man einfach sagen kann, wow, jetzt habe ich ein breiteres Wissen über das Thema, jetzt kann mich eine breitere Meinung bilden, und das ist, was ich immer getan habe in der Provence. Ich habe mich also immer Zeit genommen, um meine Neugierigkeit zu befriedigen.
Also dein Tipp an deinen 18-jährigen Evangelos wäre, neugierig bleiben.
Ja, genau. Immer hört nicht da, die Grenze ist zwar heute da definiert, aber geh immer einen Schritt weiter, frag nach, sei fordern, nicht nur zu dir, aber zu den anderen. Versuch dann, die Leute, die die Szene prägen, auch mal zu fragen, wie würdest du das machen, wie schaffe ich das, auf dem Niveau zu kommen. Und gerade das, wenn man ein gewisses Niveau anstrebt, wenn man seinen Beruf richtig, wir sprachen vorher von Höhepunkt, ein Höhepunkt ist es auch zu sagen, nach 20, 30 Jahren zu sagen, wow, ich glaube, ich habe mich so weit entwickelt, wie ich es gern gehabt hätte als 18-Jähriger. Und das ist auch ein Höhepunkt in einer Form, gell? Also das ist, dass man zufrieden über sich selbst, ja, und dann, dass man einfach diese Hunger immer hatten, um weiterzukommen. Und das ist, sei neugierig, geh voran, sei frech. Die Möglichkeit gibt's heute, die Möglichkeit hatte ich nicht mit 18, 20, 22 in den 80er Jahren. Es gab nicht so große Weinmessen, man musste immer Wein reißen. Ich rede, Joel Pen ist ein guter Freund von mir, und er hat mir seine Zeit im Gala erzählt, wo er übers Wochenende an der Loire gefahren ist, die 1000 Kilometer gefahren ist, und nur mal an der Loire zu sein, war er der Erste, den Sancerre oder Les Puy-Fumés nach Deutschland gebracht hat, weil er diese Wein, weil die Neugierigkeit hatten, das zu tun. Heutzutage gibt es natürlich andere Möglichkeiten, die wesentlich günstiger sind, auf eine Messe zu gehen und da seine Neugierigkeit zu genießen oder diese Durst auch zu stillen. Und dann, ein junger Sommelier soll immer Durst haben, nicht nur trinken, sondern Durst nach.
Bei den Erfahrungen, die du gemacht hast oder die du sammeln durftest, gibt es ein Ritual um den Wein oder um den Weinservice, was dich entweder beeindruckt hat oder was du nicht missen möchtest, wo du sagst, da sollte man mehr Fokus drauf ausrichten?
Ich kann mich erinnern, als wir damals eine Weinflasche aufgemacht, dass die Gäste hingeschaut haben. Jetzt macht der Sommelier eine Weinflasche auf. Ja? Es gab keine Schraubverschluss, es gab nur Korken, und man hat es auch als Gast zelebriert, und dann hat man auch als Sommelier zelebriert. Dann kam die Dekantierung natürlich. Es war auch mit Kerzen damals, und wie man das macht. Und das hat heutzutage schon die Gäste nicht mal hin. Das Ganze hat ein bisschen an seinen Mythos ein bisschen verloren. Ich finde es schade. Deshalb, aber ich finde es unglaublich wichtig. Ich würde es nicht missen, diese Celebration um den Wein. Ich finde auch sehr wichtig, wenn ich einen Wein verkoste, ich drehe mich immer zum Gast. Ich will auch zeigen, dass er auch mich sieht, wie ich seinen Wein wahrnehme, wie meine Augen leuchten, wie er mich wahrnimmt in dieser Verkostungsmoment. Und dann kann er auch indirekt auch seinen Wein auch allein beim Hinschauen praktisch sich vorstellen, wow, er ist so glücklich, so zufrieden, ja, er freut sich schon. Ja, und dann habe ich den Wein angeschenkt. Ja, mein Gott, sie haben sich so gefreut. Und dann, ich habe sogar mal in die Hände geklatscht, wenn ich einen Wein aufgemacht hat, ein 76 Coulée Serrant von Jolie. Und dann die haben mich praktisch so gefreut. Und er hat mich auch angesehen und so glücklich war. Und das sind die Dinge, diese emotionalen Momente, die ich gerne auch teile, auch mit dem Gast. Das gehört auch für mich zum Wein zelebrieren, ne? diese Momente. Dass man, wenn man eine gereifte Champagner vielleicht auch karaffiert, weiß man karaffiert, das sind die Dinge, die auch heutzutage diese Gedanke hatte man in den 80er Jahren gar nicht, dass man manchen Weine, die karaffieren, Weißweine karaffieren, war keine Gang und Gäbe. Diese Erkenntnisse sind auch mit der Zeit gekommen. Unser Mut wurde belohnt, da solche Weine tatsächlich im Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, die Zelebrierung, Wein aufmachen, Wein zelebrieren am Tisch, hat viele Facetten. Aber es liegt auch ein bisschen an uns, das nicht in Vergessenheit auch kehren, sondern dass man den Gast auch teilnimmt, dass man auch mit ihm teilhaben lässt. Das sind die Momente, die sicherlich auch diese Zelebrierung ausmachen.
Ja, vielleicht auch, dass man sowas Profanes in Anführungszeichen wie ein Flaschenöffnen nicht als einfach hinnimmt, sondern daraus nicht unbedingt eine Show oder das Übertrieben, sondern genießt und auch den Moment genießt und nicht diese, ich sag mal, Lockerheit, dass man einfach mal so eben die Flasche aufmacht. Nein, dass man den Augenblick und damit auch intensiviert, dass der Gast es vielleicht in dem Augenblick auch genießt, dass seine Flasche, seine besondere Flasche geöffnet wird, man sich darüber austauschen kann, kommunizieren kann und nicht alles irgendwie belanglos werden lässt. Jetzt sind das Weintrinker, die vom Wein zu überzeugen, das ist ein einfaches, aber wie kannst du einem Nicht-Weintrinker erklären, warum Wein so faszinierend ist?
Ja, indem ich, glaube ich, durch meine Begeisterung immer anstecke. Ja? Ich kann ihm teilhaben lassen. Ja? Wenn ich zum Beispiel alte Weine aufgemacht habe, ich habe mich immer sehr viel Zeit genommen, den Kork rauszuziehen. Ich habe oft im Delice, weißt du, diese Öffner mit einem langen Korkenzieher, der weit hinaus in den Kork gegangen ist. Man sagt ja, der Korkenzieher soll nicht den Kork auch zerbrechen nach unten, also durchgehen nach unten. Aber manchmal bei älteren Wein ist es auch wichtig, dass er Stabilität kriegt, dass er nicht zerbröselt ineinander, weil alte Weine natürlich, und dass ich dann ganz langsam und teilweise zwischen jeden Bewegung, jede Drehung, die ich gemacht habe, um den Kork rauszuziehen, auch 5 bis 10 Sekunden gewartet habe, um den Kork wieder eine gewisse Ruhe zu belassen. Und dann fragt er mich, warum haben Sie diese Pause gemacht haben? Warum haben Sie gewartet? Ja, gerade, stell Sie mal vor, der Koch war 40, 50 Jahre lang in dieser Flasche. Ich ziehe ihn jetzt raus und er atmet wieder auf und behutsam gehe ich mit ihm um, so ein bisschen wie ein Mensch. Ja? Und ich habe oft Wein beschrieben wie ein Mensch. Ich glaube, Wein hat viel Gefühle, eine Seele. Weißt du, und wenn man diese Seele berührt, dann wird man auch in der Lage sein, auch sich hineinzuversetzen. Wie fühlt sich ein Kork, wenn er rausgezogen wird nach 30 Jahren? Ne? Wie kann ich damit mit ihm umgehen? Ne? Und dann, das sind die Momente, wo ich mich Zeit genommen habe, wo auch den Nicht-Weintrinker auch erklärt haben. Und es ist auch wichtig, ich warne auch junge Leute, die gerade in diesen Beruf einsteigen, dass es wichtigere Leute gibt als andere. Weintrinker oder Nicht-Weintrinker. Heute kommt der Stammgast, er trinkt immer Angelus, Petrus, tralali, tralala, die großen Weine. Und dann kommt der junge ja, 24, die gerade zum ersten Mal in ein Sternrestaurant kommen. Er freut sich und wow, ich habe es gespart, ich habe mich gefreut, ich komme mit meiner Freundin, meiner Frau zum ersten Mal in ein Sternrestaurant. Mir ist ja genauso wichtig oder vielleicht wichtiger sogar, Silvio, weil, weißt du, derjenige, der vielleicht 10-mal schon im Delize war, weiß, wie gut ich bin oder nicht. Er kann mich einschätzen. Aber jemand, wo ich die Möglichkeit habe, zu zeigen, wer ich bin, auf was unser Beruf ausmacht, das ist für mich eine tolle Erfahrung. Ja, jemand zu gewinnen, macht mich viel mehr Spaß, als zum 30. Mal jemand, der zu mir kommt und da klar teile ich mit ihm seine Freude. Aber ihm darzustellen als wichtiger Person, mit ihm kann ich mich natürlich über wann ganz anders mich unterhalten. Aber wenn ich eine unerfahrene Gast habe, der nicht Weintrinker ist, ist doch eine tolle Aufgabe, oder? Den Wein zu vermitteln, den Wein liebevoll zu präsentieren und diese Angst vom Wein wegzunehmen, ne? Das ist natürlich für mich auch eine tolle Erfahrung.
Manchmal ist das auch die weitaus schwierigere Herausforderung. Wenn man jemanden, der ein Weinnovize ist, der sich gerade erst mit Wein beschäftigt, so langsam einführt, wenn man sich dann auch so seiner Verantwortung bewusst sein muss. Also wie man ihn ranführt, welche ganz besonderen Momente man erzeugen kann, damit seine Weinliebe entdeckt wird. Kannst du dich noch an deinen allerersten Moment, deinen ersten Weinmoment erinnern, wann du gemerkt hast, was Wein ausmacht und warum Wein so besonders ist?
Sicherlich in London, wo ich mal, ja, es war ein toller Moment, wo eine 59er Mouton aufgemacht wurde für einen Top-Gast und ich durfte damals auch davon riechen, diesen Moment mit dem Sommelier zu teilen, das war für mich ehrenhaft. Ich habe mich so klein gefühlt, so geehrt gefühlt. Ob ich den Wein verstanden habe, ich weiß es nicht. Ich habe aber diesen Moment auch in verschiedener Art und Weise auch genossen, dass ich habe, wow, eine ganz großen Jahrgänge in dieser Welt und dann probierst du das, dann versucht dir der Sommelier zu erklären, warum es so groß ist und dann nimmst du wahr und das war eben auch ein toller Moment, wo ich sage, wow, das ist großartig und so möchte ich weitermachen, so nach dem Motto dieser Momente, die unvergesslich machen, wo du zum ersten Mal in Kontakt mit Wein kommst. Natürlich am Anfang, nicht alle Weine haben mich gefallen. Gerade, weißt du, ich kam aus einer Familie, wo Wein gar keine Rede war. Wir haben zu Hause, ja, Limonade, Apfelsaft getrunken. Wir haben gar keinen Wein getrunken. Und wenn mein Vater mal Wein getrunken hat, hat er sogar selber Rezina getrunken, der mit Limonade gemischt hat. Also in Griechenland wird oft Rezina. Man muss auch wissen, dass früher Rezina bis weit in die 70er Jahren, 80er Jahren sogar mit 7% Harz natürlich belegt wurde. Und das hat natürlich den Mann so geprägt, dass er untrinkbar, ungenießbar war. So, also man hat es auch. Und dann habe ich mal, Papa, was machst du gerade? Du tust Limonade in den Rezina. Ja, nur so schmeckt er. So nach dem Motto, heute Rezina ist komplett anders. Maximal sind 1% erlaubt und viel Arbeit mit 0,3, 0,4, mit 0,5%, nur ein bisschen diese Haut, diese Baron, diese Würze, die da durchkommt, diese Rosmarin, diese Ingwernote.
Gibt es sonst irgendwelche Weinmythen, wo du sagst, die sind völlig falsch, also damit sollte man aufhören?
Ja, also vielleicht neue Weinmythen, die man aufhören soll, dass man vielleicht diese neuen Naturweins oder Orange Wine einfach zu verbannen, dass die einfach nicht dazu gehören oder dass sie einfach zu schwierig sind. Ich finde es ganz gut, dass er die gibt und erweitern wieder diese Horizonte, die vorher gemeint haben, weiter. Wein in einer anderen Augen, andere Mythen, wo ich sagen würde, dass nur Rotwein zu bestimmte Gerichte passen und nur Weißwein zu bestimmte Gerichte, mhm. weil oft ich wurde auch konfrontiert als Sommelier, sie hat das, ich weiß, die machen das super, aber ich trinke nur Rotwein. Was machst du denn? Ah, du hast ein 5-6-Gang-Menü, wo die erste 4 Gänge nur mit Fischen, mit Flusskrebsen, mit Jakobsmuschel, ja, wow, gerade bei dem Menü kommt der Gast, ja, und fragt mich jetzt eine Rotweinbegleitung dazu. Und das ist Forderung, und dann zu wissen, und dann nicht zu belehren und zu sagen, das ist doch eine No-Go, ja? Das können Sie doch nicht machen. Und dann mit ihm zu diskutieren, dann es ist auch diese Mythen, wo ich sage, es geht, es liegt an dir, versucht einen Weg zu finden. Es ist nicht einfach, klar, du warst nicht vorbereitet, aber du hast jetzt die Chance, ein bisschen vielleicht einen Wein, der normalerweise bei 18 Grad servieren würdest, dann, wenn du den auf 12 kühlst, dann hat er eine ganz andere Aromatik. Dann kommen die Tannine nicht so in den Vordergrund, sondern eher die Frucht. Und so kann ich vielleicht auch spielen. Oder sagt, okay, du gehst zum Küchenchef und du sagst, ja, weißt du, zum Beurre Blanc, gib ein bisschen Jus dazu, dann könntest du vielleicht statt einer Beurre Blanc ein Beurre Rouge machen. Dann auf einmal hast du einen Weg gefunden aus dieser, oder viel schlimmer, viel einfacher wäre natürlich, wenn die Leute sagen, ich trinke nur Weißweine und du hast eine gegrillte Entrecote, eine wunderbare Entrecote, wo genial, oder ein Lamm, der genial zu einem Pauillac passen würde, den du liebevoll vorbereitet hast, und kommt auf einmal eine, ich trinke kein Chardonnay, ich trinke kein Chenin Blanc, ich trinke nur Riesling. Und dann stehst du da. Ich stehe nur da und dann, okay, ich habe einen Entrecote, Röstaromen, ich habe einen Auberginengratin, ich habe mein Trüffeljus dazu. Und dann, ja, geh mal rein und geht mal in den Weinkeller und versucht mal eine gereifte Riesling aufzumachen. Und das würde funktionieren, weil gereifte Riesling bringen viele Facetten mit sich, die auch, wo die Säure, wo anderes dargestellt wird, wo viel weicher, viel zugänglicher, da kommen die Tertienaromen und vielleicht da eine Chance, mal auch die Verbindung zu suchen. Das sind Mythen, wo ich sage, die müsste man damit aufhören, dass es keine No-Go sind. Es ist irgendwie in einer Form alles zugelassen. Ja.
Wenn dich jemand bittet, die Quintessenz von Stellenbosch Cabernet in 15 Minuten zu erklären und du bekommst keine PowerPoint, nur ein Glas, nimm einen Merlot Cabernet Sauvignon 2020. Der wirkt wie diese Person im Verkostungsraum, die leise spricht, aber alle hören zu. Nicht weil er laut kann, sondern weil er lang kann. Linie, Ruhe, maritimer Puls und eine Familienchronik, die seit dem 18. Jahrhundert denselben Hof bewirtschaftet. Das ist kein Bühnennebel, das ist Küstenluft. False Bay liegt in Reichweite. Die Südostwinde sortieren die Temperatur. Und auf Merlost wird seit 1756 in der 8. Maibrot-Generation Wein gemacht. Der Hof liegt 15 Kilometer südlich von Stellenbosch, also weit genug im Binnenland, um Struktur zu bekommen, und nah genug an der False Bay, um den kühlen Atem des Meeres mitzunehmen. Historisch wird Merlost nicht als Legende verkauft, sondern wir Inventarliste. Manor House, klassischer Keller, Rosengarten, Taubenhaus, Vogelreservoir. Die Art von Ort, an dem man versteht, warum Weine Geduld entwickeln dürfen. Seit 1756 gehört der Besitz zur Mayburg Family. Heute leitet ihn Haynes Mayburg. Das Weingut selbst nennt sich Nationales Denkmal des 17. Jahrhunderts. Und doch ist nichts museal. Merlot ist lebender Kanon. Die Meilensteine liest man in der eigenen Chronik wie Kapitelüberschriften. In den späten 1970er Jahren gewinnt der moderne Merlot Cabernet auf Anhieb Trophäen. 1980 entsteht der Rubicon, einer der frühesten Bordeaux-Blends des Landes. 1984 kommt der erste Pinot Noir. Rubicon ist nicht nur eine Marke, sondern ein Statement. Bordeaux-Denken am Kap. Aber klimatisch und geologisch kapklassisch interpretiert.
Erkennst du das Muster? Authentizität. Zeit statt Effekte. Reife statt Mode. Langstrecke statt Kurzschluss. Das klingt bescheiden, aber es ist in Wahrheit ziemlich ambitioniert. Zurück zum Merlust Cabernet Sauvignon 2020. Kein Blackbox Wine. Das offizielle Datenblatt macht die Kellerparty-Tour auf. Alkohol 14,48, pH 3,55, Gesamtsäure 5,7, Restzucker 2,53. Dunkle, rote Frucht, dazu diese maritime Salinität, die wie ein feines Echo durch die Cabernet-Nase zieht. Auf der Zunge strukturierte Fülle, reife Blaubeeren, elegante Tannine und dunkle Schokolade, Lakritz im Finish. Offiziell prognostiziertes Reifepotenzial, spielend 15 Jahre. Das ist angenehm untheatralisch und für Sommeliers maximal brauchbar. Man möchte fast meinen, dass so ein Wein fast nur in Stellenbosch entstehen kann. Diesem klimatischen Paradoxon auf zwei Beinen, heiß und trocken im Sommer, aber mit einem maritimen Sicherheitsnetz aus der Force Bay. Die Südostwinde, gerne Cape Doctor genannt, schieben kühle Luft und manchmal Nebel herein, senken tagsüber den Stress, heben nachts die Erholung. Für Cabernet heißt das ausgedehnte Reife, präzisere Aromenbildung, Tanninarchitektur mit Fuge statt Beton. Und genau deshalb ist Cabernet Sauvignon die Leitrebe des Bezirks. Klar, hilft bei der Betrachtung der Einzigartigkeit der Blick auf die Geologie. Granitverwitterung, teilweise Sandstein und Schiefer, Lehm, Schotterlagen verleihen dem Wein Körper und Griff. Und genau in dieser Schnittmenge operiert Merlost. Mehr Lust. Der Name ist Programm. Keine Poesie, sondern Topographie im Glas. Also, wenn man den Merlost 2020 Cabernet in einem Satz beschreiben müsste, eigentlich nicht möglich, aber rein hypothetisch, dann so: Maritimer Ernst trifft granitische Geduld. Die Säure hält die Frucht auf Linie. Das Tannin hat Körnung statt Kante. Und die Eiche, im Übrigen 12 Monate französische Eiche, macht was sie soll. Textur ohne Ansage. Wer Stellenbosch Cabernet Sauvignon erklären will, braucht keinen Laserpointer. Dieses Glas reicht. Und wenn man fragt, warum die Nase salzig zwinkert, sag einfach, wegen des Seetanks und der Austern der False Bay. Zumindest war das Nico Maybergs Antwort, als er den Cabernet erstmal reinsortig abfüllte und jede Menge Trophäen national abräumte. Vielen Dank für diesen Mut, vielen Dank für dieses Weinerlebnis, dem Hause Merlust und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Manchmal muss man einfach auch nur über den eigenen Horizont herausdenken und einfach andere, vielleicht auch Wege gehen. Gibt es für dich aber Weine, die unkombinierbar sind? Also hast du Weine, wo du sagst, die sind unglaublich schwer mit Speisen zu kombinieren? Und wenn ja, warum?
Ja, zum Beispiel, wir können über Sherry reden. Ne? Sherrys sind auch oft in den Köpfen von den Menschen. Okay, wenn man in Andalusien geht, da wird man da auch, man trinkt ein Manzanilla zum Austern oder zum Jakobsmus, eigentlich sensationell. Aber Sherrys werden bei uns in Wahrnehmung eher als Aperitif gemacht, serviert. Mhm. Und das auch für den Leuten auch schwer kombinierbar sein zu erklären, dass ich einen Sherry jetzt vorgesehen habe oder ein Vin Jaune, ne? Das ist natürlich Wein, die ideal zum Steinpilze passen oder zu Comté passen natürlich, die auch sehr, sehr schwer kombinierbar sind, die ihre Partner brauchen, ne? Genau, diese Weine sind natürlich sehr spezielle Weine, die ich nicht allgemein Orange Wine. Eine Orange Wine kann auch lecker auch als Aperitif wirken, ne? Durch seine Knackigkeit, seine Würze, seine spezielle Entwicklung auch sehr spannend sein kann. Aber ich habe irgendwie, sei mir nicht böse, aber ich habe nie den Eindruck, dass ein Wein keine Berechtigung hätten. Ich finde, jeder Wein hat eine Berechtigung. Weißt du, ich wurde auch oft gefragt, Mensch, die haben so alte Weine im Delis, sind die überhaupt gut? Dann sage ich, ja, die sind noch sehr schön zu trinken, die lassen sich Die sind natürlich an ihrem Höhepunkt und vielleicht schon mal auf dem Weg dorthin, wo man sagen kann, jetzt müssen die getrunken werden. Und dann, es lag auch an mir, die praktisch auch im Gespräch mit Herrn Gutscher oder mit Herrn Drassettinger einfach diese Weine auch möglich zu machen. Und dann diese Weine, die normalerweise keine Berechtigung mehr hätten, einfach doch eine gewisse Schönheit zu verleihen, eine gewisse Daberechtigung. Ich glaube, jeder Mann auf dieser Welt ist wie jeder Mensch auf dieser Welt, Silvio, verdient einen Partner. Hm. Wir haben alle unsere Zwillinge irgendwo. Wir haben irgendwo alle eine Frau, die zu uns passt, oder ein Mann, der zu mir passt, oder egal. Aber wir haben diese Möglichkeit, wir müssen nur danach suchen.
Bei manchen ist es aber ein bisschen schwieriger, also wahrscheinlich bei den Menschen wie bei dem Wein. Interessanterweise, die Beispiele, die du erwähnt hast, also egal, Vangin oder Sherry oder ein Orange-Wein, fände ich als absolut geniale Speisebegleiter, also Sherry, finde ich, kann man super kombinieren mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, wenn ich gewisse Grundkonstanten habe. Ich hätte mich eher persönlich damit schwer getan, wenn ich so einen richtig rustikalen, derben Tannin nehme, weil der halt so den ganzen Gaumen so dermaßen krass auskleidet, dass die Speisen ähnlich grantig sein müssen oder eben sehr charmant und mit viel Süße oder Charme dann irgendwie ausgestattet sein müssen oder was relativ, ich sag mal, charakterloses. Also wenn du so einen ganz, ganz super, mega leichten, frischen Sommerwein hast, weil der eigentlich ganz schwer gegen Speisen ankämpfen kann oder die irgendwie harmonisch begleiten, sondern immer nur als Fundament dienen kann. Also ich hätte da wahrscheinlich eine andere Richtung gedacht, aber das, finde ich, macht diese Weinwelt auch total spannend. Es gibt kein richtig und kein falsch. Jeder hat unterschiedliche Ansichten und das, finde ich, macht das Ganze total spannend. Was ich bei dir so bewundere, ist deine Bildsprache. Gibt es für dich Wörter, die du besonders gerne verwendest und manche, die du ungern oder nie verwendest oder auch gar nicht gerne hörst?
Katzenbisse. Oh, ich finde das unmöglich, wenn man als Sommelier seinem Gast ein Sauvignon beschreibt als Katzenbisse. Also damit habe ich meine Schwierigkeit. Ich hatte eine Katze, ich weiß, wie Katzenbisse schmeckt. Riecht, pardon. Und ich finde es eine Sache der Unmöglichkeit, ein Wein zu beschreiben, die so in die Richtung geht.
Aber wie würdest du es beschreiben? Weil viele sehen ja schon die Parallele und auch wenn du es irgendwie darstellst, sagt dir der ein oder andere, ja, kann ich mir so vorstellen, geht in diese Richtung. Ja. Teilweise sind ja auch gleiche Moleküle in beiden Gegebenheiten vorhanden, so dass man da Parallelen ziehen kann. Welche Worte findest du dabei, dass man einen Wein vielleicht nicht unbedingt nur schön beschreibt, sondern manchmal auch ein bisschen kritisch?
Ja, wenn ich kritisch einen Wein beschreiben sollte, dann ich würde versuchen, Adjektive zu finden, die ein bisschen wie modrig, wo auch der Gast was damit anfangen kann. Wo auch sie, wer hat schon eine, also wenn einer den Wein beschreibt, ja, wie einen Lederzattel, ja. Wer hat schon eine Lederzattel von einem Pferd gerochen? Oder wie gesagt, mit dem Beispiel von Katzenpissen, das ist so Adjektiven, die schwer zu begreifen sind. Wenn ich ein Sauvignon Blanc beschreibe, ich denke an Buchsbaum, ich denke an Basilikumblättern, ich gerne an Pfirsich, solche Aromatik, die der Gast damit umgehen kann. Also um deine Frage zu beantworten, die Bildsprache, die ich nutze, ist eine Sprache, die erstmal nachvollziehbar ist, die nicht derbe ist, ist mir sehr wichtig, dass ich nicht derbe oder fast tullos rede. Ich bin unterwegs sehr gerne mit einer Sprache, die einfach schön ist, die einfach ich kann Weine beschreiben, die mir weniger gefallen, trotzdem. Und wenn ein Wein mir nicht so gut gefällt, ich suche danach immer trotzdem diese seine negative Punkte darzustellen, über das Tannin zum Beispiel. Wenn ich den Tannin beschreibe und dann sagen würde, dieser Tannin hat so viele Tannine, dass er die Zähne ausreißt, dass du gar nicht mehr, also das finde ich, ich kann auch Tannine anders beschreiben. Das ist ein Tannin, die sehr pelzig ist. Das ist ein Tannin, der auch ihre Zunge belegt. Da kann ich damit besser umgehen. Ich weiß, was du meinst, aber eine Sprache des Weines ist für mich auch eine Kultursprache. Ah, es ist mal Poesie auch ein bisschen und ich kann auch Weine irgendwie und deshalb es ist wäre auch mein Wunsch, dass man auch Weine auch beschreibt, nicht nur nach Aprikose oder Pfirsich oder saftig, sondern dass man auch Weine auch mit Bilder darstellen, wo der Gast auch gut, ich weiß, das ist sehr inspirierend, aber auch fordernd. Zum Beispiel, ich mache bei uns in Dettingen, da wo ich wohne, eine Veranstaltung mit Musik und dass sie wie ich suche Weine aus, der zu bestimmte Musikstücke passt. Wir haben mit Matthias Beck einen der besten Musiker hier. Er baut Musikinstrumenten, Blasinstrumenten. Und wenn ich einen Riesling zum Beispiel beschreibe mit der Aprikose und Pfirsich, dann er kann damit wenig anfangen. Ja, was für eine Musik soll nach Aprikose schmecken? Aber wenn ich ihm dann den Wein beschreibe, stell mal vor, er ist so frisch wie eine Welle, die auf einen Felsen knallt, dann hat er ein Bild vor sich. Da kann er sich diese Spritzigkeit, diese Frische, die auf einen zukommt, wenn diese Welle auf ihn zukommt, gut nachvollziehen. Da kann er auch seine Musik auch entsprechen. Dann wählt er Vivaldi oder Verdi oder Chopin oder irgendwas. Dann weiß er, in welche Richtung es geht. Und das ist ein gutes Beispiel, um die Sprache des Weins auch darzustellen. Es ist auch wichtig, dass der Gast auch mit Aromen, wo er vertraut ist, auch beschreibst wo er auch nachvollziehen kann. Und die Sprache des Weins ist auch wie unser Horizont auch endlos und man soll sich auch damit auseinandersetzen, weil durch meinen Auswahl, mein Vokabulare kann ich auch so viel bewegen und so viele Emotionen auslösen bei einem Gast, den man nicht vermuten würde.
Die Grenze eines Menschen ist gleich mit der Grenze seiner Sprache. Ja. Und ähnlich ist es wie beim Wein. Also viele, die Weinbeschreibungen in irgendeiner Form praktizieren, versuchen entweder möglichst radikal zu sein oder versuchen unkreativ dabei zu sein. Und ich mag deine Ansätze, dass du versuchst, dich in dein Gegenüber rein zu versetzen, auch gewisse Grenzen kennst, zum Beispiel, wie du eben sagst, dass Fäkalien nicht ins Restaurant gehören und eine Fäkalsprache da vielleicht auch nicht reingehört. Und deswegen muss ich ein Sauvignon Blanc nicht unbedingt mit Katzenpipi beschreiben, sondern da gibt es eben auch andere Parallelen. Und es ist eine Frage der Kreativität. Und das ist ja eigentlich eben auch eine Grundlage unseres Berufes, dass wir in dem Vermitteln von Emotionen und von Wahrnehmung einfach kreativ sein sollten. Und ich finde das in der Parallele mit der Musik total spannend, weil ich finde, Wein und Musik zu kombinieren, dazu gehört enorm viel Sensibilität. Viele können es nicht. Mit Speisen ist es noch ein bisschen einfacher, finde ich, weil du Sachen abgleichen kannst, wahrnimmst, aber beim Akustischen und Geschmacklichen hast du zwei total unterschiedliche Ebenen, die du aufeinander einordnen musst. Und dafür braucht es, glaube ich, ein gewisses Maß an Kreativität, Sensibilität, Einfühlungsvermögen oder beziehungsweise vielleicht auch Weitsichtigkeit, vielleicht auch Verrücktheit, also vielleicht auch total unterschiedlich. Und man muss eben dabei wahrscheinlich auch lernen, mit Enttäuschung des Gegenüber umzugehen, weil das vielleicht vom Gegenüber nicht wahrgenommen wird, weil der eine andere Form der Sensibilität hat. Wie gehst du mit Weinenttäuschung um? Also wenn du jetzt beim Weingutsbesuch bist und du kommst mit Wein überhaupt nicht klar, welche Ratschläge gibst du dem Winzer, wenn du im Restaurant bist und ein Sommelier hat dir Weine empfohlen, die du überhaupt nicht einordnen kannst, wo du vielleicht auch gar nicht so empfindest, dass die passen? Wie reagierst du? Schluckst du es einfach runter? Versuchst du in den Diskurs zu gehen? Versuchst du Ratschläge zu geben? Wie gehst du damit um? Sowohl beim Winzer als auch beim Kollegen?
Also zum Beispiel, ich finde eine gewisse Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Das erwartet auch ein Winzer, wenn ich zu ihm gehe. Er nimmt sich Zeit für mich. Das schätze ich immer sehr, also auch an dieser Stelle. Ein großer lieben Dank an alle Winzer, an allen, die uns die Möglichkeit geben, diese Momente mit denen, teilweise privat, teilweise in kleinen Gruppen, zu genießen und an Wahnsinnsprobe teilnehmen zu dürfen. Also, Dankeschön.
Man darf nicht vergessen, es ist ja auch immer ein Riesenzeitaufwand für den Winzer. Also ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf dem Weingut fahre und nimmt der Winzer sich 3-4 Stunden Zeit, also einen halben normalen Arbeitstag, meistens nicht bei Winzern, aber um die Weinberge zu zeigen, um den Keller zu zeigen, um Verkostungen zu begleiten. Und selbst wenn es der Winzer nicht selber ist, ein Mitarbeiter, also diesen dann auch wiederum wirtschaftlichen Geldwert gegenzurechnen und vielleicht ist man noch nicht mal Kunde dessen, sondern einfach nur interessierter, neugieriger. Das ist schon Wahnsinn, das ist schon ein enormer Aufteil und ich glaube nicht, dass Winzer das entsprechend gegenkalkulieren. Also daher möchte ich das unterstreichen und finde es toll, dass du es erwähnst, dass es enorm ist, dass so viele Winzer sich so viel Zeit nehmen, um letztlich eben auch unsere Weinbibliothek zu erweitern und uns im Wein zu bilden. Also daher toll, danke für den Gedanken.
Ja, gerne, weil das ist eine Sache, die man vielleicht auch öfters erwähnen sollte. Und das ist umso erstaunlich, wenn ein Winzer die nicht kennt, zum Beispiel, und du telefonierst mit ihm und du machst einen Termin aus und dann du redest mit ihm am Telefon und die Art und Weise, wie du selber dich auch präsentierst, wie du selber dann die Interesse zeigen, seine Gedanken unterstreichen, was er gerade tut und er spannend findet, das würdest du gern persönlich mal erleben, wenn er das natürlich spüre, auch durchs Telefon, und sagt, wow, ich habe jemanden, die ich zwar nicht kenne und ich wüsste nicht, dass er da unter Arbeit oder es ist ein junger Mann, der gerade 24 und sich interessiert über einen Wein und ich normalerweise nur Top-Sommeliers empfange, dann finde ich als so ein Winzer auch interessant, mal solche junge Leute zu begeistern, den Zugang zu meinen Weinen zu schaffen. Ja, dass ich als Top-Winzer nicht nur die Top-Sommelier sehe, als gute Kunde, potenzielle Kunde, oder mit denen unterhalte ich mich gerne, oder ich gerne in Weinberg oder gerne 4 Stunden mit denen verbringe, sondern durch das Interesse. Und dann entwickle ich auf einmal mit dem Sommelier einen tollen, ich kann mich erinnern, ich war mal bei Egon Müller. Und wir kamen da rein, damals mit Florian Gartner und Irene Golbach. Und ja, wir kannten uns noch nicht. Wir haben ein paar Kabinett von ihm und natürlich sehr nett, sehr gut. Wir waren begeistert und wir waren in der Mosel. Okay, gut, dann gehen wir zu Egon Müller. Und er hat uns erstmal empfangen. Ja, im Foyer praktisch, also an der Garderobe. Und da haben wir erstmal den ersten Wein. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu reden. Und dann haben wir seine Weine so beschrieben. Und dann, Mensch, und dann hat er gespürt, was ist hier los? Mann, ich habe Leute, die nur zu mir kommen, der hat sich Zeit auch, sich über mich zu informieren. Wer bin ich, woher komme, meine Familie, meine Geschichte. Und auf einmal ging die Tür auf. Und dann sind wir zum Schluss gelandet im Salon mit Weinen, die waren 20 Jahre alt. Und wir haben uns auch empfohlen. Und deshalb glaube ich auch, wenn Sommeliers natürlich Winzer besuchen, die sollen auch diese Winzer auch von vornherein natürlich auch begehren in einer Form, ja, dass sie sich mit denen auseinandersetzen, die auch, wo der Winzer merkt, okay, er kommt zu mir, er hat sich aber auch Zeit genommen. Ah, es ist interessant, ein paar Fakten zu nennen. Ich habe gelesen, dass das und das oder das und das und das ist, wow, hat sich Zeit genommen. Also ich nehme mir auch Zeit. Das ist ein Nehmen und Geben, glaube ich. Ja? Und der Sommelier erwartet auch eine gewisse Ehrlichkeit, ja, wenn man über diese Weine, und wenn man diese Weine natürlich zum Beispiel lobt, ist es gut. Aber wenn man sagt, okay, ich glaube schon, man könnte den Wein besser machen. Und diese Gedanke tue ich gerne mit den Winzer auch drüber diskutieren. Und teilweise nehmen die das gerne auf und die können sich auch selber gut vorstellen. Da hast du recht, tut sich schwer die Säure oder Gerbstoff, ja, könnten wir das anders machen. Oder im Cuvée-Bereich, wo ich sage, Mensch, könntest du dir vorstellen, noch 10% von dem einzugeben? Wow, das ist aber eine tolle Gedanke. An das habe ich nie gedacht. Ich probier's mal, weil ich habe die Rebsorte in Weinberg. Und dann auf einmal kreiert man eine Stimmung, ein Zusammensein, der unglaublich spannend wird, eine Diskussion, die nicht nur basiert ist auf gut oder nicht gut, sondern viel tiefer gehen. Und für einen Winzer, es gibt nichts Schöneres, mit jemandem, der sich zu unterhalten, der seine Weine mal war, ganz anders wahrnehmen wie einen Besucher, der gerade im Urlaub ist und schön in den Shop kommt und 6 Flaschen von dem kauft und geht, damit es ist nicht das Gleiche. Und mit uns, dass Winzer sich Sommeliers, sich so viel Sommeliers Zeit nehmen, für so viel Sommeliers, das ist schon großartig. Mit Kollegen, wenn ich zum Beispiel im Restaurant gehe und mich fragt, wie war dann die Begleitung, dann ich bin auch ehrlich und ich möchte es auch unbedingt begründen, ja, wenn ich sage, du, wenn man ein gutes Beispiel, also ich habe noch keinen Rosé-Champagner, der mich so perfekt passt wie ein Riesling auslese, zum Erdbeeren bekommen habe. Obwohl, wenn du in die Champagner gehst, wird da der Rosé-Champagner oft zum rote Früchte empfohlen, im Dessertbereich zum Beispiel. Dann würde ich sagen, hier fehlt mir ein bisschen die Süße, diese Verbindung zum Nachtisch, das würde ich ihm sagen, oder ich finde der Wein zu kräftig zu dem Gang und so weiter und so fort. Und ich habe es immer auch gesagt, weißt du, zu den Gästen. Und ich war immer sehr dankbar, wenn einer mich kritisiert war, also nicht nur Kollegen, sondern auch Gäste. Das tut mir leid, aber ich komme nicht klar damit. Ich habe es nicht einfach in die Schublade gesteckt, ich habe zugehört. Ja, und dann habe ich mich gedacht, Mensch, dass ich die zweite Reklamation, die ich innerhalb einer Woche habe, manche haben es vergöttert und manche nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, denkt nicht nur an die 98%, sondern denkt auch an die 2%. Die haben auch ihre Berechtigung. Und dann habe ich oft gedacht, okay, dann wechselst du einfach den Wein. Ja, ist zu schwierig. Die Leute kommen ja nicht klar damit. Es ist zu viel Diskussion darüber. Ich möchte keine Diskussion starten in einem Tisch, wo es geht darum, ich bin der Besserwisser und du weniger, ich weiß, von was ich rede, weil ich die Küche kenne. Und solche Diskussionen bringen oft ins Leere und teilweise zum unangenehmen Wahrnehmen von Sommelier. Und manchmal muss ein Sommelier sich selbst revidieren, weißt du, und dann sagt, okay, gut, ich denke, es passt, aber wenn 40% meiner Gäste finden es unpassen, dann ich bleib nicht bestehen auf meine Empfehlung, dann wechsle ich halt. Und da muss man auch die Größe auch haben als Sommelier, als Kollege, wenn ein anderer Kollege kommt, ankommen und dann die Weinempfehlung nehmen und dann da und da ihre Meinung austauschen und dann sagen, ja, du, es war nicht so top, aber umso schöner, wenn die sagen, wow, das war grandios. Und deshalb, wenn ich zu Kollegen gehe, tue ich gerne die Weinempfehlung nehmen, die Weinbegleitung nehmen, weil die haben sich so viele Gedanken darüber gemacht, die kennen die Küche auch besser, die Gerichte, die Zutaten und können sie das besser einschätzen. Aber wiederum, es lässt mir ja auch die Freiheit zu sagen, du, das hat gepasst und das nicht. Also das ist wichtig und das erwartet doch ein Kollege von uns, oder? Also, dass man ehrlich zu ihm ist.
Ich finde es relativ schwierig, weil wir auf der einen Seite eine Meinung haben müssen, eine Meinung haben sollten und jeder natürlich auch gerne möchte, wenn man den Wein probiert, egal beim Produzenten oder beim Kollegen, dass man seine Meinung dabei zum Besten gibt. Und diesen Sprung zwischen Höflichkeit, Ehrlichkeit, zwischen Meinungsfestigkeit, zwischen Erfahrung, zwischen eigener Betrachtungsweise, das damit abzugleichen, dass man trotzdem höflich ist, respektvoll ist und damit umgeht, das finde ich manchmal recht schwer. Aber wir können in unserem Beruf, allein in der Weinwelt, allein durch diese Einflussnahme, die wir manchmal auch auf die Winzer haben, indem wir versuchen, Inspiration zu geben oder eben auch zu begleiten, zu reflektieren, einige Sachen bewegen, also auch innerhalb der Weinwelt einige Sachen bewegen. Und ich glaube, es haben die letzten 20 Jahre gezeigt, dass da auch vieles von unserer Seite her initiiert wurde. Wie kann man einen Trend gründen? Sind wir als Sommeliers dafür verantwortlich, einen Trend zu gründen? Ist sowas überhaupt wichtig? Und welche Trends findest du selber gut oder welche lassen dich eher schmunzeln? Also jetzt so einer der letzten Trends war ja der Natural-Wein-Trend, der ja ganz klar von Weinliebhabern initiiert und befeuert wurde. Egal, ob jetzt professionell oder privat. Und dadurch eben so richtig aufblühen konnte, obwohl es eben diese Situation der Weinsparte schon seit 30, 40 Jahren gibt, ist die ja seit 10, 15 Jahren jetzt richtig aufgepoppt. Ist ein Trend. Hast du Meinung zu Trends? Hast du Trends begründet? Findest du Trends lustig oder findest du es eher überbewertet?
Trends sind geboren, weil die gefragt werden. Und da muss man mit Trends auch umgehen. Das ist ein Punkt. Das ist, die entstehen, wenn Winzer in Naturweine sich entschieden haben oder in Orangewein. Also gerade diese Trends, die bei uns momentan sehr stark unterwegs sind. Ich finde, Trends können auch, dürfen und sollen auch existieren, weil die Eröffnung dieser Horizont weiter. Und ich glaube, Naturweine wurde, ich kann mich erinnern an eine Verkostung im Stuttgart, möchte den Namen des Sommeliers, die den Winzer auf die Nerven gegangen ist, nicht. Es war, wir waren 100 Leute. Und dann stand ein Winzer vorne und sprach über seinen Wein und dann den besagten Sommelier, er wird sich vielleicht erkennen, wenn er deinen Podcast auch hört, dann hat er gefragt, sind Ihre Weine bio? Dann sagt der Winzer, ich verstehe Ihre Frage nicht. Ja, dann, das war in Englisch alles, ja, er war aus Italien und sagte, ja, sind Ihre Weine bio? Und dann sagt er, ich verstehe Ihre Frage nicht. Und dann, weißt du, 100 Leute stehen da, der Sommelier da, Ihre Weine bio, weil es ihm wichtig war zu wissen. Und der Sommelier, der Winzer da irgendwie, was ist hier los, was passiert gerade? Gibt's, die werden sich nicht am Hals, also irgendwie auch ja aggressiv gegeneinander werden. Nein, und dann, als er dritte Mal gefragt hat, dann, ich weiß, was Sie meinen. Aber ich liebe meine Weine doch. Ich liebe meine Weinberge. Ich liebe natürlich Bio, weil ich lebe davon. Ah, schon damals waren Leute, die einfach klar machen wollten, dass die Bio arbeiten und nicht zugehört haben, sie bekommen haben, weil eine gewisse Selbstverständlichkeit war, dass wir alle unsere Erde, unser Terroir, unsere Weine, unsere Umgebung, unsere Region respektieren wollen. Wir haben damals ganz anders gearbeitet als Winzer. Wir haben nicht diese Mittel, die heutzutage die Böden belasten, die einfach auch teilweise zugrunde bringen, um gerade bestimmte Weine vorzubringen, die momentan zwar in sind, aber morgen nicht mehr existieren werden, weil die Weinberge daran sterben, über Fungizide, per Pestizid, und dass man auf einmal, dass die Winzer einfach auf die Idee kommen, ich möchte diese wichtige Hintergedanke, Naturweine zumal, wie es mal gemacht worden ist und gang und gäbe war, als Trend, aber die haben immer existiert. Orangeweine haben auch irgendwie in einer Form immer existiert. Und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Trends existieren, um gerade diese Gedanken, die immer einen Ursprung haben, praktisch auch lebhaft zu machen, ne? Und auch ihre Möglichkeit. Und ich gebe zu, diese Weine sind spannend. Und ich finde auch mit Trends wie Primitivo zum Beispiel. Ne? Also es gibt seit Jahren diesem Primitivo, wenn auch bei mir jemand in der Weinhandlung, haben sie ein Primitivo und so weiter. Ja, habe ich. Ich habe den. Aber es ist auch in meiner Macht, beziehungsweise in meinem Pflicht, so lieber ein Primitivo auszuwählen, der meinen Forschungen entspricht. Ich muss nicht alles mitmachen. Da hast du vollkommen recht. Man muss auch eine Meinung auch vertreten und nicht alle Trends mitmachen. Aber bewusste Trends, die dem Wein spannend machen, bewusste Trends, die alles besser machen, die Kommunikation, die dieser Horizont erwarten, im positiven Sinn, sind für mich wichtige Trends.
Sollten wir uns dabei engagieren, diese Trends auszulösen, oder nehmen wir uns dazu wichtig?
Nachzugehen war wichtig, dass du das nochmal erwähnst. Ich glaube, man muss auch respektvoll mit allem umgehen und wir sollen uns nicht zu wichtig nehmen. Wir werden auch gerne zugehört. Wir werden auch teilweise auch respektiert. Aber ich möchte auch nicht den Eindruck haben, und das warne jede Winzer, es zu tun, ihre Identität zu verlieren. So gerade im Sektbereich hörst du oft von Winzer, ja, es ist momentan sehr wichtig, das zu machen, zum Beispiel alkoholfrei. Das ist auch ein Trend, der gerade ist, oder? Soll jeder Winzer jetzt, wenn er überleben möchte, dass ich ihm dann empfehle, weißt du was, mach doch alkoholfrei, das will doch jeder. Dann sagt er zu mir, weißt du was, Evangelos, es tut mir leid, aber damit kann ich nicht leben. Ich finde nichts dabei. Weine zu machen und dann Alkohol zu entziehen, die sind für mich leblos, die haben keine Seele mehr, denen fehlt alles. Damit kann ich nicht leben. Und deshalb, da muss man auch irgendwie in einer Form alles respektieren. Und trotzdem erwarten auch die Winzer von uns, dass wir diese Gedanke nicht aufgeben. Vielleicht mal da, zum Beispiel, wenn du eine Cuvée hast, hast du schon mal mal gedacht, mal statt den Schöner als Cuvée zu nehmen, einen reinsortigen Schöner zu machen? Eigentlich nicht, nee, also das wäre eine Gedanke. Dann mach das mal zur Lee oder von wie Louis Bovard mit seinen Weinen in des Allee macht und so weiter, dass sie in Holz ausbaut, sein Chenin Blanc und so weiter. Und dann, ja, das wäre doch eine Idee, da könnte ich mal machen. Das ist sehr willkommen, glaube ich, bei den Winzer. Mal dieser Anstoß an, oder wir kommen in eine Zeit, wo einen Wandel gibt, einen Klimawandel gibt. Und dass man sagt, du weißt selber, gerade bei uns in Württemberg, dass man sagt, okay, gut, der Trollinger ist eine wichtige Rebsorte, die sehr schätze, sehr liebe und dazu Kulturgut dazu gehört, aber die beansprucht wahnsinnig gute Lage, um ein guter Trollinger zu werden. Dass man vielleicht sich überlegt, okay, es wird wärmer, macht ja Sinn, dass wir mehr Syrah hier pflanzen oder vielleicht sogar danach oder sogar Cabernet Franc mehr einpflanzen, macht es Sinn. Man kann dann drüber diskutieren mit dem Winzer, weil die Möglichkeit wird sich ergeben, früher oder später, dass man solche Rebsorten, die eine Reife brauchen, um großartig zu werden, auch zu pflanzen. Und dann ich diskutiere gern mit Winzern. Und manche Winzer finden diese Idee sicherlich spannend. Und aber manchen auch zu Recht dann sagen, nein, du, ich bleib bei Riesling oder ich bleib bei dieser Rebsorte. Dafür lebe ich, dafür identifiziere ich mich. Und das ist mir sehr wichtig, dass jeder von uns, Winzer sowohl Sommelier, sich auch identifizieren kann, dass er auch bei sich bleibt.
Und wenn man da ja auch voneinander lernt, was ich eben ganz großartig finde, zum einen kann der Winzer es immer damit abgleichen, ist sowas überhaupt realisierbar in dieser Region, mit diesem Böden, mit diesem Klima. Er kennt natürlich seine Weinberge ganz anders. Wir als Sommeliers oder wir als Weinfachleute haben eine andere globale Betrachtung, weil wir halt irgendwo der Welt umherreisen beziehungsweise andere Sachen probieren können, dürfen, müssen, als ein Winzer, der oftmals seinen Schwerpunkt bei den eigenen Weinen, weil er die eben öfters probieren muss, sieht und sucht oder zumindest innerhalb der Region. Und wenn man da eine Kommunikationsebene finden kann, finde ich das ganz, ganz toll und finde ich das super. Und für die Winzer eine schöne Chance, einfach auch von unserem Wissen zu profitieren und von unserer Erfahrung. Weil es ist ja manchmal schade, finde ich, dass die Erfahrung, die wir haben oder das Wissen, was wir über teilweise Jahrzehnte, wie in deinem Fall, aufgebaut wird, wenn das dann irgendwann nicht mehr weitergegeben wird. Buchschreiben finde ich da eine ganz spannende Sache. Hattest du mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und wenn ja oder nein, worüber würde dein Buch handeln? Also worüber würdest du eins schreiben wollen? Egal, ob es realisiert wird oder nicht.
Sag mal so, Buchschreiben ist es natürlich eine sehr spannende Sache. Ich lese auch gerne Bücher von Kollegen wie von Paula Bosch oder Christina Fischer. Die sind bei mir in meine Regale und die habe ich gelesen, wie die mit dieser Weinspeiseempfehlung gegangen sind. Ja, das wäre sicherlich, aber du weißt selber, das hat mit sehr viel Zeit zu tun und sehr viel Engagement zu tun und ja, das wäre vielleicht die Zeit auch, wo ich nachdenke, soll auch eventuell ein Buch über Wein zu schreiben, aber ja, ich rede lieber darüber, klar, ich rede mit jungen Leuten darüber, mit Winzer lieber darüber, was ich aber sehr gerne machen würde zum Beispiel, und das habe ich versucht beim VDP, dass unsere Sommelier-Welt eher ihre, vielleicht auch eine gute Geschäftsidee auch für dich, das war toll, dass man eine Weinseminar fürs Winzer machen, die Weinsprache. Und oft kämpfen ja die Winzer selber mit Mitarbeitern, die vorne, die zwar gut sind, auch wenn die dann die Weine auch erstmal beschreiben sollen, zweitens ja, wenn jemand, ja, zum was soll ich den essen? Ja, dann oft steht auf die Flaschen, das kennst du, wunderbar zu Geflügel, zum Fisch und zum zum Rotfleisch. Ja, wunderbar, das ist eine tolle Beschreibung, zum was dieser Wein alles passen kann, aber nicht genau. Und das wäre doch eine Lücke, die ich gern schließen würde, um Winzer ein Seminar zu bilden, wo auch um die Weinsprache geht und zweitens über die Speiseharmonie, dass man auch da einen Zugang zu unserer Sprache finden lässt und auch unsere Gedanken besser verstehen und auch uns da auf eine Ebene treffen würde. Das ist eine tolle Sache, die momentan nicht existiert.
Ist ein total spannender Gedanke. Also ich finde es auch total schade, dass es kein Buch über Weinsprache gibt. Ich weiß, dass Toni van der Brugge mal vorhatte, Anfang der 2000er Jahre ein Weinbuch über Weinsprache zu schreiben. Er hat es aber niemals getan, was ich sehr schade fand. Den Gedanken, den du hast, finde ich super interessant und super schön. Aber würde ich dann sagen, ist es dann nicht sinnvoller, wenn man Fachleute dazu nimmt, die das ohnehin schon ständig machen, also mit Sprache umgehen, sprich wir Sommeliers oder teilweise Weinhändler, und versucht, deren Sprache und deren Erfahrung zu nutzen, anstatt dass man Winzer noch eine Kernkompetenz neben Social Media, neben Marketing, neben Buchhaltung, neben draußen im Weinberg oder im Keller, also wo sie eigentlich schon 5 bis 6 Jobs haben, dann auch noch den der Philosophen oder der Weinansprache noch mit anzugedeihen. Also ich verstehe deinen Gedanken, aber da wäre es doch besser, wenn man das outsourced und den Leuten übergibt, die das Ganze können, oder nicht?
Ja, es ist zwar, ich will auch die Aufgabe des Sommeliers nie wegstellen oder so, aber bis jetzt, ehrlich gesagt, Silvio, ich habe nur Winzer erlebt, wenn die mir zum Beispiel Komplimente gemacht haben, wow, wie toll du die Weine beschreibst, Evangelos, also wow, ich hätte nicht gedacht, dass meine Weine so schmecken oder deine Fantasie, deine Wortwahl so beflügeln, ich hätte nicht gedacht, ich finde es so toll, ich wünsche mir, ich könnte das. Oft sagen sie mir die Leute, und manchmal ist es gerade das, was sie ganz so gerne tun, außer Marketing, außer Dinge, Social Media und Dinge, die ungern tun, endlich mal was zu tun, die Spaß macht.
Aber Weinansprache ist ja nichts, was man von heute auf morgen schnell lernt, sondern es ist etwas, was man fühlen muss und was meistens eben auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringen muss. Und ich glaube nicht, dass du sowas aus einem Kurzseminar herauslösen kannst, wo du sagst, okay, nimm dir 5 Fruchtwörter, 4 Atmosphärewörter und füge die zusammen und dann hast du eine Weinansprache. Weil genau das kann gerade im Augenblick ChatGPT und die machen das super. Aber diese Emotion, die du hast, resultiert ja meistens aus einer 10, 20, 30-jährigen Erfahrung im Umgang mit der Sprache. Nicht im Weinwissen, sondern im Umgang mit der Sprache heraus. Und darum bist du so einzigartig und genial, wie du bist. Aber ich glaube nicht, dass man das in kurzer Zeit in einem Seminar lernen kann. Also super Gedanke,
aber die Aufgabe wäre doch, das anzustoßen. Allein das. Die Neugier. Und dann, es liegt immer noch an den Winzer oder derjenigen, die Interesse hätten, weiterzumachen, ob er einen Sinn dran sieht. Aber die Möglichkeit, das gar nicht zu bieten, finde ich halt schade. Unser Wissen, wie die vorher gesagt, also, zu teilen mit dem und dann einfach sagen, Mensch, wow, die erste Seminar, klar, man muss auch langsam umgehen, mit Worten, dann natürlich, die man nutzt, auch, dass sie auch greifbar sind, dass sie auch verständlich sind. Und dann sagt, das gefällt mir, dass ich meine Weine in Zukunft so beschreiben möchte. Und das gehört eine gewisse Erfahrung natürlich. Und dann bin ich bereit, in diese Zeit zu investieren. Genau.
Ich glaube, es kann nicht schaden. Also Bilden und Wissen kann sowieso nie schaden. Und wenn man sich dafür interessiert und da reindenkt, nicht zuletzt dafür, dass man den anderen nochmal, also den Weinbeschreibenden, der das professionell macht, nochmal ganz anders wertschätzt und nochmal ganz anders versteht und auch differenzieren kann. Weil ja nicht jeder, der irgendwie Wein beschreibt, passt automatisch zu mir. Jemand, der die Weine von Joachim Heger beschreibt, passt vielleicht nicht zu jemandem, der irgendwelche urstylischen Natural-Weine beschreibt. Also von dem her wird da auch jeder mehr oder weniger seinen Weinbetrachter finden und das dann nochmal anders herauslösen können, wenn er eine Grundbildung darin hat. Also von dem her, der Gedanke ist auf alle Fälle gut, Aber ich finde es trotzdem spannender, sich dann auf die Kernkompetenz der Fachleute zu berufen, die das Ganze professionell ausleben und machen. Du hast ja schon unglaublich viel in deinem Leben bewegt, begleitet, hast sehr intensiv gelebt. Gibt es für dich so als abschließende Frage noch Wünsche, Ziele, Gedanken, was du vorhast, was du planst, was du denkst?
Ziele, ich habe mich entschieden, jetzt für meine Zukunft, meine Ziele ist, ich konnte mich neu verlieben und ich konnte nach dem Tod meiner Frau einen Weg finden, einen Ausweg finden. Und ich habe mich entschieden, diese Begeisterung, die seit 40 Jahren mit mir gerne ein Teil von mir war und ein bisschen zu verdrängen und der Teil, wo ich zu wenig geachtet habe, meine Person, um glücklich zu sein und Dinge zu betrachten, die wo wenig Zeit haben, als Ziel zu betrachten. Wir haben uns ein Haus gekauft in Südfrankreich, jetzt in Minervois. Und,
schön, wow.
Ja, genau, in La Livinière, der einzige Cru des Minervois. Und wir haben dort was gekauft und mit in den Weinbergen, wo ich Natur, Ruhe, Liebe, Wein natürlich auch, aber Menschen, Tradition, französische Küche, französische Märkte, dieser ganze Lebensstil, die diese Welt mit sich bringt, einfach endlich mal tief kennenlernen. Und das ist mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist jetzt als 63-Jähriger mir zu sagen, Joel Pen wieder hat mich geschrieben vor kurzem. Er ist gerade in Asien und er war sehr emotional in seinem Brief und er hat die Märkte in Asien beschrieben, wie Menschen zur Verzweiflung gegangen sind, Weinhändler und der kompletten Weinmarkt bricht zusammen, wohl in Asien, in Hongkong, sowohl in Singapur. Es ist eine Katastrophe und viele. Und dann relativiert es seine Aussagen und sagt, weißt du, Wein ist wie Regenbogen. Es ist nur ein Teil der Farbe, ist nur ein kleines Teil. Und Wein betrachten wir, sollen wir auch betrachtet, in jungen Jahren ist es schwierig, man gehört viel Erfahrung dazu. Wein, unsere Begeisterung für Wein und unser Beruf bleibt nur ein Teil unserer Wir. Ja, und jetzt ist es für mich die Zeit, die andere Teile, die ich noch nie so kennengelernt habe, mal kennenzulernen, der andere Evangelos kennenzulernen, der mit mir steckt und seit vielen Jahren der Sehnsucht nach mir hat, einfach zuzulassen und den Weg dorthin und der Jakobsweg, die ich gemacht habe, gerade vielleicht auch das noch anzusprechen, gerade die in große Schwierigkeit sind, im Gedanken oder Burnout leiden und nicht wissen, wie es weitergeht. Gerade der Jakobsweg hat mir wahnsinnig geholfen, diese Ruhe, diese Sicht der Dinge zu verstehen, zu begreifen. Das ist, weißt du, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich habe meine Frau verloren, bleib jetzt allein. Wir waren 40 Jahre verheiratet, wir waren sehr glücklich miteinander. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es jemand kennenlernen würde, der mich nochmal so glücklich machen würde. Und die habe ich gefunden, weil ich es auch wollte. Und das hat Jakobsweg wie mir gemacht. Zurück, Jakobsweg um Beruf. Der Jakobsweg kann dir dann auch bewegen, dieser Druck, den du hast, anders zu bewerten. Und auf einmal, wenn du dann das kannst, weil du dann Ruhe dafür gefunden, um das zu begreifen, da kann du auch die Druck auf einmal in eine ganz andere Schublade schieben, wo die gerade steckt. Nicht in die erste Schublade, sondern in die vierte. Ah, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wie ich mal war. Also, wenn alle Gäste auf einmal kamen und da und da Empfehlungen, dann ich bin nicht in Panik geraten, aber ich war nervös. Ich habe die Reservierungsliste gesehen, die kommen 19:30, wie machst du das? Zu Recht, also ich meine, die Verantwortung war groß. Dann war ich zum Schluss in der Lage zu sein, Moment, auch da gibt es eine Reihenfolge. Auch da kannst du den Druck anders verleihen. Ja, ich kann mich erinnern an eine Situation, die wir damals in der Hotelfachschule hatten. Ich war mal in der Küche, ja, weil Druck in der Küche, du kennst das, ganz anders war. Und damals, diese Zeit, die 70er Jahre, ne, ja, das war nicht so einfach. Man hat auch mal in dem Hintern einbekommen und da hat man auch in den Ohren einbekommen von meinem Küchenchef. Das war normal damals. Ja, so wurde dir die Härte der Küche beigebracht. Und ich war in einem Posten, wo ich Entremetier war und ich musste ja, alle Suppen machen, alle Gemüsebeilage machen, Krebspfannkuchen backen und viele andere Dinge. Und ich sollte es auch tun mit einem Kollegen und dieser Kollege war krank an dem Tag. Und ich stand da allein an den Posten und ich habe da an was angefangen, da was angefangen und da was angefangen. Und zum Schluss wurde es immer später und ich hatte keinen Mise en Place fertig. Und kam der Küchenchef zu mir, packt mich am Hals und steckt mich in der Topfspüle und hat meine Aufgabe, die erledigen musste bis 12 Uhr, auf anderen Schultern verteilt. Und er kam und ich war befreit von diesem Druck, so nach dem Motto, wow, jetzt bin ich weg und ich habe den Druck nicht mehr, wie soll das für mich erledigen? Nachhinein, ich habe mich unglaublich schlecht gefühlt. Ich habe meine Kollegen im Stich gelassen, weil ich selber praktisch im Jus war. Die müssen jetzt meine Aufgabe erledigen. Und dann kam der Küchenchef zu mir und sagte, was hast du da falsch gemacht? Dann ja, du hättest mich rufen sollen. Ja? Du hättest mir sagen, Chef, Hand hoch, ich komme nicht mehr klar, sie machen das, das und das und ich mache das und das und das. Und gemeinsam wären wir aus der Situation rausgekommen. Damit will ich sagen, Druck spüren, Druck ausüben, kann wunderbar ausgeglichen werden, wenn man bereit ist, diese Gedanken aufzugreifen. Man ist nicht allein. Man kann auch Dinge miteinander überwältigen und gemeinsam klären, gemeinsam lösen. Und das hat mich auch, dass ich durch den Jakobsweg auch noch mitteilen kann. Ja? Und dass man das, viele Dinge, die man für wichtig oder, ja, würde ich sagen, so wichtig waren, dass die keinen Ausweg mehr haben, doch nachzudenken, weil es gibt immer einen Ausweg. Und das sind die Erkenntnisse, die ich dort in Jakobsweg auch gemacht hat. Und ich hatte, mein Problem war, dass ich nicht mehr allein sein wollte, dass ich nicht mehr diese Einsamkeit ertragen konnte. Und ich habe mir gesagt, wenn du das nicht willst, Evangelos, dann musst du auch dein Herz öffnen, noch einmal. Und dass sie die Richtige getroffen haben, dass sie die richtige Frau, ich hätte nicht gedacht, dass sie zweimal gesegnet werden könnte, bin ich aber, mich wieder glücklich gemacht haben. Und das lag auch an mir, weißt du, Silvio. Und viele Dinge liegen noch an uns, wie es weitergeht. Ja, manchmal muss man es auch verstehen und auch es spüren von sich aus, aus seiner Seele, aus seiner Innere, auch dazu lassen, dass die paar Dinge, die dich erdrücken oder dich wehtun oder dich bremsen, auch nicht mehr existieren. Es ist ein langer Weg, es gehört viel Erfahrung, aber vielleicht mit meinen Worten, die ich gerade erzählt habe, werde ich auch Leute dafür ermutigen, auch an ihre Problemen zu arbeiten und die nur zu schlucken und nach dem Motto, es ist halt so in der Gastronomie, es ist der falsche Weg. Es ist eben nicht halt so in der Gastronomie und es soll auch anders werden.
Ich musste so richtig bei dem Gespräch erkennen, wie zeitlos alte Schule ist. Dass gerade diese Form von Höflichkeit, von einer gewissen Art von Demut, von Wertschätzung, eigentlich immer Bestand hat und gerade vielleicht in der heutigen Zeit. Und vielleicht erinnerst du dich noch, vor 2 Stunden, also am Anfang vom Podcast, hat Barbara Huber über Evangelos Patas geredet. Und das mit einer Wertschätzung, die von Herzen kommt. Diese Art von Herz, was er im Podcast auch so oft angesprochen hat, was er seinen Gästen geschenkt hat, was er zu seinem Lebensmotto gemacht hat. Und was du gleich im Abspann von der großartigen Nancy Großmann noch einmal gespiegelt bekommst. Vielen Dank, lieber Evangelos.
Nicht nur, dass du unser Gast warst, sondern auch für deinen Weg, für die letzten 30, 40 Jahre, in denen du Menschen bereichert hast, in denen du Gäste glücklich gemacht hast, in denen du einfach so warst, wie du bist. Und in diesem Atemzug natürlich auch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consigliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür, dass wir jede Woche einen neuen Gast haben dürfen, dafür, dass sie uns unterstützen, dass sie uns begleiten, dass sie an unserer Seite sind und dass sie dieses Format mitrealisieren, dass sie Sommeliers wie Evangelos eine Bühne bieten, Präsenz schenken und ihn wieder greifbar machen für alle, die ihn mal erlebt haben, die ihn nicht erlebt haben, die von ihm gehört haben, die ihn kennenlernen möchten und vielleicht nicht in seinen Weinladen einkehren können. Er ist nicht mehr im Restaurant, aber ein Stück von ihm bleibt durch diesen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Noch danke dafür, dass wir unser zweites Podcast-Projekt ins Leben rufen durften. Sommel on Tour. Und diese und nächste Woche haben wir Chateau Mukrani im Interview. Patrick Honneff aus Honneff, kann man schon sagen, revolutioniert die georgische Weinwelt, war mit mir im Gespräch und ich habe so viel Neues über Georgien gelernt. Diese Woche ist das Featurette, nächste Woche das Showcase und vielleicht schaffst du es reinzuhören. Jeden Dienstag Sommelier on Tour und jeden Freitag Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und so heißt es auch, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Evangelos Patas reisen wir in den Nord, nach Hamburg. Zu einem ganz anderen Typus von Sommeliere. Warum? Das erzählen wir euch nächste Woche. Denn vom Weinladen in Hamburg ist meine Gästin Stefanie Döring.
Hallo, mein Name ist Nancy Großmann und ich darf als Sommelier im Grill Royal in Berlin arbeiten. Heute darf ich ein paar Worte über jemanden sagen, der mich und so viele andere tief inspiriert hat. Evangelos Patas. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich eine ganz große Ehre. Denn Evangelos ist jemand, der seit so vielen Jahren mit einer Leidenschaft für die Sommelierie brennt, wie ich so selten erlebt habe. Ein Mensch, der nicht einfach nur Wissen weitergibt, sondern Begeisterung. Der Räume schafft, in denen Menschen sich begegnen, voneinander lernen und miteinander wachsen können. Für ihn geht es nie nur um Weine oder um Fachliches. Es geht um Herz, um Zusammenhalt und um das, was uns in diesem Beruf wirklich verbindet. Die Liebe zu unserem Handwerk und die Freude daran, gemeinsam immer ein Stück besser zu werden. Ich durfte das in den letzten Jahren mehrmals erleben. Auf unseren Reisen nach Frankreich, Griechenland, Österreich und Portugal. Und jedes Mal war ich berührt davon, wie viel Hingabe, Sorgfalt und Herzblut Evangelos in alles steckt. Wie er plant, organisiert, motiviert und dabei nie das Wesentliche aus den Augen verliert. Die Menschen. Lieber Evangelos, danke für dein Vertrauen, für deine Wärme, für deine Leidenschaft und dafür, dass du uns immer wieder zeigst, was es wirklich bedeutet, Sommelier zu sein. Mit Kopf, mit Herz und mit Seele. Tausend Dank für alles, was du tust und vor allem für den Menschen, der du bist.